In the realm where music meets the sky, there's a legend that's ready to fly. A symphony of dreams, a melody untold. With Mythmaid Dawson, let the magic unfold. Let the magic unfold. Myth, the synthesizer of dreams, where innovation gleams. With every chord, a new frontier. Innovation's voice, crystal clear. With keys that dance and lights that shine, mythologs the realms of time. From classic tones to futuristic hues, Dawson's masterpiece, yours to choose. Yours to choose. Explode the depths of sound with myth, the words you play round. Unleash your creativity with Dawson's ingenuity. Myth, the synthesizer of dreams, where innovation gleams. With every chord, a new frontier. Innovation's voice, crystal clear. So let your music take flight with Earth by your side. Ignite Dawson's legacy, forever true. Innovate, create, let your dreams come true, true. The synthesizer of dreams, where innovation gleams. With every chord, a new frontier. Innovation's voice, crystal clear. So let your music take flight. With myth by his side, ignite Dawson's legacy forever true. Innovate.
Hallo und willkommen bei dem Probe-Podcast. Hallo Peter.
Hallo.
Hallo Tobi.
Hallo.
Hallo Thomas.
Moin aus Hamburg. Und aus dem wunderbaren Nordrhein-Westfalen unser Moderator.
Der Sascha, hallo.
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 Genau, wie man unschwer gehört hat, wir haben einen sehr besonderen Gast, auf den wir uns sehr gefreut haben.
Mal wieder.
Peter von Dorsham, mal wieder, genau. Und heute wird's mythisch, wie man schon sagt.
Genau, denn in wenigen Tagen, also das hier kommt ja heute Montag, der 15. ist es, glaube ich, kommt das raus und dann wird in wenigen Tagen was passieren. Am 18.
Nee, am 15. kommt die Folge raus und am 18.
Ja. Ach, am 15. kommt die Folge raus? Ich dachte, die Folge, ach so, naja, gut, okay, egal. Ist ja noch besser.
Ja, was passiert denn am 18.?
Heute ist Portaltag, das wisst ihr, ne? Heute war eine totale Sonnenfinsternis.
Ja, die ganzen Amis haben...
Die haben alle ihre Aluhüte aufgehabt.
Ey, das ist noch viel schlimmer, Leute. Wir haben nicht nur so totale Sonnenfinsternis gehabt, wir haben eine Konstellation von 4 Planeten und die haben den Teilchenbeschleuniger in CERN hochgefahren.
Ich sagte doch.
Akokalypse.
Ich sagte doch. Und die NASA hat ein paar Weltraumsonden gestartet, soweit ich weiß. Und ich sagte doch, es wird mythisch heute. Also ist doch schon mal ein guter Einstieg. jetzt haben wir eine Fahne verloren, oder? So wie
immer. Also, gut, ich übernehme den Bums jetzt mal so ein bisschen. Am 18. wird etwas releasen. Und wenn etwas released von einem gewissen Plugin-Hersteller, den wir alle kennen, den wir alle benutzen, den wir alle mögen und den wir sogar hier vor Ort haben, ja, dann muss man doch diese Telefonleitung benutzen, um mal direkt vor Ort ein bisschen zu fragen, was genau ist das? Weil ich habe es aufgemacht war so ein bisschen ratlos. Oder deswegen habe ich gedacht, gut, es kann nicht jeder Thomas sein, es kann nicht jeder die Bedienungsanleitung lesen. Es gibt auch noch Leute, die ein Leben nebenbei haben. Hey, deswegen
ganz ehrlich, ich hab die Bedienungsanleitung aber nicht sofort gelesen, sondern ich bin ja auch eher so der What you see is what you get. Also wie heißt das? Der Devisivik-Typ, der erstmal ausprobiert und guckt, wie weit er ohne Anleitung kommt. Und ich bin eigentlich ohne Anleitung ziemlich weit gekommen. Und dann nachher habe ich natürlich einen Blick reingeworfen, weil die Anleitung auch übrigens Kompliment, Peter, sehr gut geschrieben ist und für sie ist vor allem auch sehr witzig, ne? Back to the FM.
Also ich hab das Ding aufgemacht, hab einen Juno-Chorus im Oszillator gesehen und hab Tilt gemacht. Da ging irgendwie nichts mehr. Das ist mein Kopf weggeschmolzen. Aber dafür haben wir, wie gesagt, heute Abend den Entwickler hier und wir werden, ja, wir sprechen über Dawson Myth oder wie soll ich es aussprechen? Also,
keine Ahnung. Ich glaube, Myth ist schon ganz gut, aber tue ich mich auch schwer mit.
Ja, den neuen großen Synthesizer aus der Indie-Butze in Hamburg. Nein, nicht aus Thomas' Wohnzimmer. Der macht kein Indie, der macht Ambient. Ah gut, der Witz ist versandet, bevor ich ihn geschrieben habe.
Du schreibst Witze auf.
Das war so trocken, Tobi. Es staubt schon. Ja. Aber nur, weil er so flach war.
Ja.
Peter, erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du auf die Idee für Myth gekommen und was genau ist Myth?
Ja, also, Myth ist erstmal ein Synthesizer-Plugin und zu sagen, und das ist die eine Idee, auf die ich da gekommen bin, wäre irgendwie so ein bisschen irreführend, weil tatsächlich war das ganz anders. Ursprünglich wollte ich einen ganz einfachen kleinen Synthesizer machen, der einen neuen Zugang hat zu FM-Synthese. FM-Synthese, jeder, der sich schon mal mit einem DX7 befasst hat, kennt das. Es ist toll, teilweise, wie es klingt, aber es ist ein Horror, das zu programmieren. Das ist das Gegenteil von intuitiv und man muss sich sehr gut auskennen und dann ziemlich viel rumfrickeln, damit man was bekommt, was einem Spaß macht. Und deswegen war die Idee, kann man das nicht vereinfachen? Kann man da nicht eine schönere Form von haben, wie man damit arbeiten kann? Und die Grundidee war, es wäre ja eigentlich toll, wenn man ein Sample nimmt und dann wird das resynthetisiert. Und danach habe ich dann irgendwelche High-Level-Parameter, wo ich das Sample, so wie es jetzt resynthetisiert wurde, sage ich mal global verändern kann, dass sich das stärker anhört in Richtung FM oder dass sich das stärker anhört in Richtung Physical Modeling oder ähnliches. Das heißt, dann muss ich nicht mehr 500 Hüllkurven und 300 LFOs programmieren, damit ich ein bisschen Bewegung in meinen Klang bekomme, sondern die Idee ist, ich fangen mit einem Sample an. Und jetzt nehme ich aber nicht dieses Sample in einem Sampler und eigentlich bleibt es immer das Sample und es wird irgendwie so ein bisschen bearbeitet, sondern die Idee ist, ich mache aus dem Sample jetzt wirklich eine Reinterpretation, wie ein Synthesizer diesen Sound jetzt annähern würde und habe dann die Möglichkeit, damit rumzuspielen. Also das war die eine Idee. Und die andere Idee war, ich selber stelle immer mal wieder fest, dass es so einen Spaß macht, mit so modularen Synthesizer zu spielen. Und ich habe mich immer gefragt, woran liegt denn das eigentlich, dass das so ein Vergnügen ist und dass es irgendwie sich ganz anders anfühlt, als wenn ich jetzt am Computer mit der DAW unterwegs bin. Das ist jetzt natürlich das eine, das Taktile. Man kann einfach hingehen, anfassen, rechts und links und irgendwo drehen, gucken, was passiert. Und ich glaube, gerade dieser Aspekt von explorativ, sich mit den Klängen zu befassen. Gar nicht immer ganz genau wissen, wenn ich das Kabel jetzt hier nehme und es da reinstecke, habe ich vielleicht eine gewisse Vorstellung, was ich tue, aber ziemlich oft erlebe ich auch irgendwie eine Überraschung oder es ist dann doch ein bisschen anders oder man hat sich einfach in der Buchse vertan und dann passiert plötzlich irgendwas total Interessantes. Und
eine Rauchsäule?
Das hatte ich noch nicht, aber denkbar wäre es auch. Ja, und dieses Vergnügen von, also sozusagen weg von Sounddesign als, ich habe eine Excel-Tabelle, ich gehe da analytisch dran, ich habe ganz viele Zahlen und so weiter und mache mir genau eine Vorstellung und dann gehe ich planvoll vor und am Ende kriege ich genau das, was ich mir am Anfang überlegt habe. Stattdessen eher so ein, ich gehe auf einen Spaziergang und dann gucke ich mal, ach, hier sieht's irgendwie schön aus, also biege ich mal rechts ab und dann sehe ich, wow, hier tut sich auf einmal irgendwie was auf. Das will ich mir mal ein bisschen genauer angucken und dann spiele ich hier ein bisschen rum und so weiter und ich entwickle dabei dann genauso Klänge, die ich verwenden kann und so weiter, aber das die Herangehensweise ist halt eine ganz andere und wie ich finde, eine, die mir zumindest persönlich irgendwie viel mehr liegt.
So ein bisschen das Happy Accident Phänomen.
Genau, das Happy Accident Phänomen. Mhm. Und aber auch, dass man, es müssen ja gar nicht unbedingt Happy Accident sein, sondern dass man auch mit dem arbeitet, was man gerade hat. Und dass man das so ein bisschen verändert. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe jetzt vielleicht schon einen ganz tollen Drum Loop gemacht und jetzt überlege ich, toll, wie kriege ich da denn jetzt vielleicht eine Bassline dazu oder wie kriege ich da irgendein anderes tonales Material dazu, was ich verwenden kann, was aber irgendwie jetzt mit dieser Bassline harmoniert. Jetzt kann ich natürlich ein Keyboard nehmen und mir irgendwas einspielen. Das wäre so die klassische Herangehensweise. Hiermit Müs wäre eher die Herangehensweise, ich nehme mir diesen Drum Loop und Müs ist brutal da drin, alles, was man ihm vorwirft, immer so zu interpretieren, als wäre das der Klang, der aus einem Synthesizer kommt und den man auf einer Klaviatur spielen kann. Das heißt, der nimmt das und schon habe ich etwas, was tonal ist. Und es hat aber die gleiche, sag ich mal, zeitliche Entwicklung. Das heißt, also der Rhythmus bleibt erhalten. Und jetzt kann ich anfangen.
Darf ich da mal reingehen?
Klar.
und fragen, was meinst du, es nimmt das, also du lädst, du Ach hast so. zwei Augen, zwei Irisse, ja. Und du kannst ein Sample ablegen. Und dieses Sample wird dann resynthetisiert, genau, auf vier Oszillatoren verteilt, ja? Oder was genau passiert da mit dem Sample?
Also, vielleicht zwei Sichtweisen. Die eine ist, wie benutze ich das? Tatsächlich benutze ich so, ich nehme einfach mein Sample, per Drag and Drop haue ich das da rein, mhm, und danach kann ich damit weiter rumspielen. Mhm. Und ich höre jetzt aber nicht das Sample wie in einem Sampler, es ist halt keine naturgetreue Wiedergabe, sondern es ist halt diese Reinterpretation als ein Instrument. Und ich habe dann sogenannte Transformer, also so Parameter. Man kennt ja zum Beispiel den Cut-Off mit einer Resonanz, da kann man dran drehen und da verändert sich der Klang auf eine bestimmte Art und Weise. Und in ähnlicher Form gibt es hier jetzt auch Transformatoren im Sinne von, das sind Parameter, in denen kann ich rumspielen und die verändern das dann aber vielleicht eher in Richtung FM oder die verändern das, dass es sich eher anhört in Richtung Sägezahn und so weiter. Und damit kann man rumspielen.
Um mal ein Beispiel zu bringen, ich habe da zum Beispiel ein Sprachsample, ein sehr langes Sprachsample aus irgendeinem alten Hollywood-Schinken, mhm, die man halt als Public Domain runterladen kann, hier aus den 1932, die Nacht der schwarzen Toten oder irgendwie sowas. Bei irgendeinem Sprachsample habe ich da reingeschmissen und ich hatte nachher ein tonales Ergebnis. Fand ich ganz witzig. Also Sprache wird dann quasi übersetzt in Klänge.
Ja, also und zwar nutzt es natürlich auch einerseits die Klanginformation, die in dem Sprachsample drin ist, und andererseits die zeitliche Entwicklung. Das heißt, wenn du jetzt ein sehr, sehr, sehr langes Sample nimmst, was weiß ich, mehrere Minuten Sprache, dann hat das bräuchte das eine so hohe zeitliche Auflösung, dass das sehr schlecht von einem Synthesizer wiedergegeben werden kann. Man kann sich einfach mal vorstellen, stell dir vor, du müsstest jetzt einen Synthesizer programmieren mit Hüllkurven, der jetzt dieses Sprachsample gewissermaßen erzeugt. Da würdest du eine Hüllkurve mit tausenden Punkten brauchen.
Ja, und genau, nicht nur das können wir natürlich nicht. Deswegen vereinfacht er das Ganze.
Genau, das wird vereinfacht. Aber wenn du jetzt zwei, drei Worte nimmst, wie, was weiß ich, also ich habe hier auch mal mit ein paar Worten irgendwie rumgespielt.
Probe-Podcast.
Zum Beispiel Probe-Podcast, dann kannst du das hinterher auch wiedererkennen. Und dann kannst du einen Chor daraus machen, ne? Also dann, weil du kannst es dann ja tonal spielen und du kannst es dann in alle möglichen Richtungen verändern. Du kannst so ein bisschen die Obertöne rausnehmen, damit es nicht so kratzig klingt. Du kannst danach das vielleicht so ein bisschen so machen, dass es sich eher in die Richtung Streiche anhört und das immer alles nur mit einem Knopf drehen. Oder du kannst es zum Beispiel so machen, dass es sich etwas metallischer anhört und da kann man dann in Hand umdrehen.
Ja, das geht dann über die Transformer, ne?
Genau, und das ist einfach nur ein kompliziertes Wort für, da sind halt so ein paar Parameter, an denen man spielen kann.
Man muss nicht mal wissen, was die tun. Ich habe gerade festgestellt, zum ersten Mal seit einem Monat, in dem ich das Plugin habe, da hat es unten ein Fragezeichen. Das zeigt ja an, was die Dinger machen. Aber ich habe das irgendwie nie gebraucht. Ich habe die einfach intuitiv benutzt bis jetzt.
Ja, die haben auch teilweise, also die haben zwar Namen, aber die haben auch ja so eine visuelle Repräsentation. Also mir geht es jedenfalls so, ich denke dann irgendwann so, jetzt will ich ein bisschen mehr Blau oder hier will ich ein bisschen mehr Rot haben irgendwie, weil wenn man das 3-4 Mal gemacht hat, dann hat man ein Gefühl dafür, was dieses Rot, was das macht mit einem Klang oder was Blau mit einem Klang macht. Und
das zieht sich ja durch deine gesamten Synthesizer eigentlich, oder?
Ja.
Also, wir haben ja alle irgendwo einen Farbcode, oder?
Ja, das stimmt. Und das wird auch in Zukunft eine noch viel größere Rolle spielen. Also wenn wir da einen winzigen Exkurs machen. Als ich Abyss damals rausgebracht habe, waren so die ersten Leute auf KVR oder anderen Foren so, ja, was soll denn der Scheiß, so mit Farben, das ist ja voll das Gimmick, das braucht kein Mensch, voll idiotisch, Spielerei, bla bla bla. Was ich gut verstehen kann, weil es ist ja erstmal was, was man so noch nicht gesehen hat. Und tatsächlich ist es aber so, die Wahrnehmungspsychologie stellt fest, wenn wir Klangfarben oder Klänge beschreiben, also wie klingt etwas, benutzen wir das gleiche Vokabular, mit dem wir Oberflächen beschreiben. Wir sagen, das ist hell, das ist dunkel, das ist kalt, das ist warm, ne? Eine warme Farbe, eine kalte Farbe. Das ist rau, das ist schrill, das ist pieksig. Das lässt sich sozusagen eins zu eins übersetzen, einerseits in Farben und andererseits in Texturen. Und bisher habe ich sozusagen diesen Punkt Klänge darstellen durch Farben ganz stark ausgenutzt. Und ich würde mal sagen, das ist jetzt weitestgehend etabliert, weil witzigerweise genau die gleichen Leute auf KVR, die damals gesagt haben, so ein Scheiß, das braucht kein Mensch, schreiben jetzt auf KVR. Sie wären ja die Ersten gewesen, die erkannt hätten, wie toll das ist und wie intuitiv man das dann hinterher benutzen kann und würden das voll super finden.
Die Ersten waren sie nicht, sondern du warst der Erste.
Ich war auch nicht der Erste. Ich habe ja Paper darüber gelesen und so und bestimmt gibt es auch irgendeinen esoterischen Synthesizer, über den Heinbach dann irgendwann ein Video macht von 1912.
Ich glaube, dass wir alle auch so ein bisschen
aus der Sowjetunion in den 50ern, ja.
Genau.
Ich glaube, dass wir alle auch so ein bisschen durch die iOS-Apps, da wurde ja auch schon ganz viel ausprobiert, da haben die Programmierer ja schon ganz viel ausprobiert.
Boah, und wie ich so das hat die Drum Machine vermisse, ey.
Das hat ja alles seinen Weg auch gefunden, mehr oder weniger jetzt, ich sag mal, bei den klassischen alteingesessenen Synthesizer-Firmen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal den neuen Korg, Micro Korg 2 in seiner Neuausgabe, den gibt's ja noch nicht, der ist noch nicht lieferbar, aber wenn er dann rauskommt, da haben die sich tatsächlich so eine App-Entwicklerbude geholt und haben die das Betriebssystem und die grafischen Elemente programmieren lassen und da, die haben zum Beispiel Achievements drinne. Also du kannst tatsächlich da Achievements freischalten. Ne? Ja, hey, ich habe einen Cut-Off gedreht und solche Geschichten. Und die haben halt auch sehr viele grafische Elemente.
Ja, okay.
In der Benutzeroberfläche. Und da haben die sich da ich würde mal sagen, also Elektron, die haben da ja auch so ein bisschen vorgelebt, ne? Und jetzt machen halt das ganz viele nach. Und was du aber halt jetzt hier mit dem Myth gebaut hast, das ist, darf ich sagen, mein Kopf ist explodiert. Als ich dann erstmal das Prinzip verstanden hatte, dachte ich so, boah, das ist ja der Wahnsinn. Du kannst ja wirklich auf Oszillator-Ebene schon so viele Module dazu schalten und dann hinterher hast du noch einen Filter und dann kannst du da noch und dann hast du sogar noch eine Effektsektion und dann hast du sogar noch einen Flux-Capacitor, den du da irgendwo dazwischen schalten kannst.
Ja, dazu,
das ist der totale Wahnsinn.
Da sage ich vielleicht kurz was zu. Also, das klingt jetzt vielleicht dann ganz schnell so wie, oh, das ist ja so ein mega kompliziertes Ding, braucht man 100 Jahre.
Nee, gar nicht. Das ist so eingängig. Also ich habe es fast ohne Anleitung hinbekommen, mich da durchzufringen. Also wenn man so ein bisschen von Synthese, ich mache das ja jetzt auch schon so ein paar Jahre länger, wenn man so, ich sag mal, die Grundlagen von Synthese drauf hat, dann sucht man sich halt so die Funktionen zusammen. Ich habe erst ein bisschen getüftelt, habe überlegt, so Mensch, wo hat er denn jetzt das Filter? Bis ich dann entdeckt habe, hey, das ist ja bei den Modulen und da gibt's ja die Filtersektion, da kann man ja auch noch ganz andere Sachen machen. Das ist ja, wie geil ist das denn? Also es ist ein richtiger Modulkasten, der sehr, sehr einfach zu bedienen ist. Also,
und es sind Module ohne Kabel. So die Idee war eher, also ursprünglich war meine Inspiration eher so von so einem Pedalboard irgendwie bei der Gitarre, wo ich so gedacht habe, wow, da gibt's auch diese 1000 verschiedenen Effekte. Mhm. Und man hat aber nicht diese Komplexität, wo man ständig jetzt wieder analytisch nachdenken muss, und jetzt mache ich ein Kabel von hier nach da und dann passiert ja das Folgende, aber dann habe ich hier ein Feedback. So diesen Kopf, den will ich da so ein bisschen raushaben, stärker hin zu dem, oh, ich probiere mal.
Das glaube ich auch darum, warum alle gerade so auf Gitarrenpedale abgehen, anstatt, also natürlich gibt es die Eurorack-Abteilung, das befruchtet sich auch gegenseitig, aber einfach Pedale, weil Input, Output, vielleicht noch ein Switch, fertig.
Genau. Und mir kommt gerade in die Idee, ich werde noch eine neue Funktion, glaube ich, einbauen, wo man einfach ein zufällig ausgewähltes Modul mit einer zufällig ausgewählten Dingens dazuschalten kann. Da muss ich nicht mal überlegen, was ich jetzt für einen Filter haben will, sondern ich drücke drauf und dann kommt eins. Und wenn er mir nicht gefällt, drücke ich halt nochmal drauf und kriege einen anderen. Gut, aber was ich eigentlich sagen wollte, zum Beispiel in dem Vorgänger-Synthesizer, den ich gemacht hätte, also ist nicht ein Vorgänger, der Synthesizer, den ich vorher gemacht hatte, Kult, da war es auch schon so, dass ich gedacht habe, ja, also wenn man jetzt einen Filter gut benutzen will, dann ist eigentlich toll, wenn ich vor dem Filter zum Beispiel schon ein bisschen verzerren kann. Und wenn ich vielleicht noch einen Comp-Filter hätte, aber manchmal möchte ich den Comp-Filter hinter meinem analogen Filter haben und manchmal möchte ich es davor haben. Also die Verzerrung sollte auf jeden Fall immer davor sein. Und so ist dann so eine statische Sektion entstanden in Kult, die eigentlich auch schon aus mehreren Modulen besteht. Erst eine Verzerrung, dann ein Kompfilter, dann ein analoger Filter, dann nochmal eine Verzerrung und nochmal ein Kompfilter. Und dann hatte ich 100 Ideen, was man da noch machen könnte. Und das UI würde aber aus allen Nähten platzen. Und dann dachte ich, es wäre doch eigentlich toll, wenn man diese Flexibilität hätte, sich diese Sachen frei anordnen zu können und frei aussuchen zu können. Was insbesondere mich auch dazu in die Lage versetzt, wenn ich eine neue Idee habe, wo ich denke, hey, man könnte ja noch vielleicht das und das auf diese Art und Weise das Signal verbiegen, dann kann ich ein einfaches Update machen und muss nicht eine Woche damit zubringen, mir zu überlegen, wo ich das in das UI noch reinquetsche, ohne dass es jetzt überfrachtet wird, dass es kompliziert wird oder sonst was. Weil es ändert sich eigentlich gar nichts im UI, sondern ich habe einfach nur eine neue Möglichkeit.
Und du hast es auch schon so ein bisschen angelegt, also nicht wie bei Valhalla DSP, wo der Code zusammenstürzt, weshalb die einfach ein 4.0-Update gemacht haben und das komplette Ding neu schreiben müssen. Also
ich hoffe. Also, ja, man weiß natürlich nie, manchmal tauchen irgendwelche Grenzen auf, an die man vorher nicht gedacht hat. Aber da ich ja jetzt sehr lange auch daran entwickelt habe und das auch ziemlich angewachsen ist über die Zeit, bin ich da jetzt mal recht optimistisch. Ja, und dann, also man kennt das ja vielleicht so ein bisschen von so einer FX-Section oder von Multi-Effekt-Geräten, dass man da dann, was weiß ich, einen Phaser und irgendwas hat, ein Reverb und ein Delay und dann kann man die so in der Reihenfolge selber strukturieren. Und hier war dann halt noch die Idee, das halt genauso für die Oszillatoren zu machen. Weil dann muss ich mir jetzt nicht für einen Oszillator einmal überlegen, ja, also der soll jetzt diese 7 Knöpfe haben, sondern ich kann mir meinen Oszillator gewissermaßen auch modular zusammenstecken oder wie ein Gitarrenpedale. Ich kann sagen, aber ich fange jetzt hier erstmal mit irgendwas an, sagen wir mal ein klassischer Sägezahngenerator. Dann möchte ich den aber gerne vielleicht mit ein bisschen Ringmodulation etwas metallischer machen. Jetzt klingt mir das aber zu glatt, deswegen nehme ich irgendwas Krudes, wie zum Beispiel Orbit-Modulation, was so eine Neuerfindung ist. und mache es damit irgendwie noch ein bisschen krasser. Und so kann ich Schritt für Schritt einfach gucken, was passiert. Und bewege mich aber quasi immer noch auf der Ebene eines Oszillators. Das heißt, es ist dann auch pro Taste, die ich spiele. Das heißt, es ist nicht ein Effekt, der jetzt über alles, was ich spiele, irgendwie drüber geht, sondern das ist sozusagen eigens für die Note. Das heißt, ich kann es ganz toll modulieren, also über den Verlauf des Klangs, oder ich kann es mit einem MPE-Instrument oder mit irgendwelchen Mod-Wheels, Expression-Pedal und so weiter, kann ich jetzt alle diese Einstellungen nehmen, um meinen Klang wirklich zu formen, wie ein Instrument, und dann auch expressiv zu spielen.
Ich habe eine Frage. Und jetzt lass uns mal so richtig schön in Media Res gehen. Also wenn ich Myth aufmache, schauen mich erstmal zwei Augen an. Und was ich mich gefragt habe, ist, okay, ich kann da Samples ablegen. Was ist denn aber, wo kriege ich denn die Wellenform her, wenn ich jetzt so ganz einfache, virtuell analoge Wellenform haben will? Reicht es? Und das habe ich dann auch gemacht, wenn ich mir von so einem Standard, ich sag mal, subtraktiven Synthesizer irgendwie so eine ganz kurze, so eine Single-Cycle-Wave-File reinlade, oder muss ich ein längeres Sample nehmen, oder kann man das auch vielleicht erzeugen lassen, dass man da vielleicht so ein Sawtooth oder Pulse oder ein Square oder was auch immer hat? Oder wie hattest du das gedacht?
Also, ich denke, die klassischen Wellenformen wie jetzt, was weiß ich, Square, Saw und so weiter, die sind einfach so typisch, dass es gut ist, dafür etwas Eigenes zu haben, damit man dann halt auch die Möglichkeiten hat, das nach Belieben verändern zu können. Mhm. Und diese Iris, also diese Augendinger, sind von der Performance her, sagen wir mal, ein bisschen anspruchsvoller, als jetzt eine klassische Wellenform zu generieren. Mhm. Und deswegen würde man jetzt einfach in dem Oszillator sich als allererstes Modul einen Generator, das heißt Wave, reinladen. Und da hat man dann die Wahl zwischen diesen, was weiß ich, Sägezahn, Dreieckswelle, Square, Sinus, Rauschen. Und hat auch bis zu fünffach Unisono und kann selber das detunen und wie das im Stereobild aufgespalten wird, alles einstellen und kann diese Einstellung aber auch modulieren. Mhm. Das heißt, wenn du dir jetzt einen einfachen analogen Synthesizer bauen willst, sagen wir mit zwei Oszillatoren, dann nimmst du einfach zwei von diesen Modulen hintereinander. Mhm. Dann machst du dir ein Filtermodul dahinter und also so ein zum Beispiel dieses analoge Tiefpassfilter. Da hat man dann auch die so Auswahl, ob es jetzt ein Diode, ob es sehr dreckig sein soll, ob es ein bisschen cleaner sein soll. Und dann bist du eigentlich fertig. Also dann, da brauchst du nicht viel.
Ich habe sogar nur einen Oszillator genommen.
Ja, und reicht auch völlig.
Hab ein 303-Sample genommen. Aus irgendwie so einer, keine Ahnung, Mars Sample Collection oder irgendwas, was kostenlos im Internet verfügbar war, und hab das resynthetisieren lassen und hab damit dann angefangen, mir Patches zu bauen, und kamen ganz lustige Sachen bei raus, weil du ja natürlich, wie gesagt, du hast ja durch den modularen Ansatz ganz echt verrücktes Zeug mitmachen.
Genau, das ist die eine Richtung.
Echt gut gefallen, ja.
Das ist die eine Richtung, in die man arbeiten kann. Und die total Spaß macht. Es gibt auch eine andere Richtung, in die man arbeiten kann. Ich glaube, in der Version, die ihr habt, sind noch nicht so viele Presets dabei.
Was genau. Ich,
wenn das released wird, werden es eher sowas zwischen 500 plus sein. Und da hat man jetzt die folgende Möglichkeit. Ich nehme einfach einen Klang, der mir jetzt gut gefällt, wo vielleicht auch sich jemand schon die Mühe gemacht hat, dass das bei Mod-Wheel sich irgendwie ein bisschen verändert, weil es das Filter ansteuert oder sonst was. Und jetzt kann ich aber einfach in der Iris das Sample austauschen. Ich nehme jetzt also mein 303 Sample oder ganz was anderes, mein Sprachsample, das Probe-Podcast sagt, und haue es da rein. Und auf diese Art und Weise habe ich aus dem Preset etwas völlig Neues gemacht, aber mit null Mühe, und etwas ganz Eigenes, was niemand sonst machen kann, der dieses Sample nicht hat. Und das ist eine sehr schöne Arbeitsweise. Und damit es noch ein bisschen einfacher geht, kann man es jetzt auch so machen. Es gibt so eine Freeze-Funktion. Ich weiß nicht, ob ihr die entdeckt habt.
Also, die habe ich entdeckt, ja.
Ja, ja. Das,
und da würde man das jetzt so machen. Man wirft sein Sample da rein und freest nur das, wo man sagt, hey, das Sample, das fasst bitte nicht an. Aber alles andere darfst du verändern. Und dann kann man die Presets switchen in dieser Freeze-Section und sagen, oh, jetzt nehme ich hier einen anderen Preset und so weiter und kann die so durchsteppen. Und ich habe dann immer mein Sample, aber höre das jetzt sozusagen in den verschiedensten Verkleidungen, wo ich jetzt einmal die 500 Presets, wenn ich das will, durchgehen kann. Oder ich mache mir vorher eine Auswahl und sage, hey, eigentlich will ich aus meinem Sample einen Pad-Sound machen. Also liste ich mir mal hier alle Pad-Sounds, die irgendwie dabei sind, habe dann da vielleicht 70 Presets. Und dann nehme ich mein Sample, das freeze ich. Und jetzt steppe ich die ganzen Pads durch und jetzt kriege ich 80 verschiedene Varianten von meinem Sample reinterpretiert als ein Pad. Also das ist ja jetzt auch noch ein Workflow, der super effizient ist, der sehr viel Spaß macht und der gewissermaßen andersrum funktioniert, als man das normalerweise macht. Normalerweise nimmt man ein Preset und dann schraubt man ein bisschen. Und hier ist es so, hier nehme ich mein Sample und stülpe dann die Presets über dieses Sample drüber.
Ist das, kann man sagen, das ist eher, ja, du hast ja schon gesagt, ne? Es ist eher wie bei der, ich versuche gerade einen Vergleich zu finden, mir fällt gerade keiner ein. Mir lag eine auf der Zunge, jetzt ist er wieder weg. Verdammt.
Ja, aber es geht ja in dem Fall ja nicht nur um die Parametrisierung, es geht ja auch darum, wie die Module miteinander verkettet sind und so weiter. Also das stülpe ich ja über den Sound drüber.
Genau.
Also sämtliche Module, nicht nur Effektmodule oder so, sondern auch alles, was die Synthese angeht und so. Und das ist das Geniale.
Und das Geniale ist übrigens auch, dass du an allen möglichen Stellen, ob es nun bei den Transformatoren ist oder bei den Transformers oder die Samples selber oder die Module, die du miteinander verkettet hast, du kannst dir das alles speichern als Preset. Musst es nicht, du kannst es auch insgesamt als Preset einfach speichern und der ruft dir dann alles wieder auf. Aber man kann auch wirklich, wenn man will, man muss es nicht, wenn man will, kann man in die Details reingehen und da einzelne Sachen halt austauschen. Das ist das, was du gerade erzählt hattest.
Ja, man kann jetzt zum Beispiel auch, ne, also du überlegst jetzt zum Beispiel, du willst vielleicht häufiger mal Klänge ergänzen um einen Layer, wo du sagst, der soll jetzt eigentlich eher so klassisch subtraktiv analog sein. Also machst du dir einmal so eine Sektion aus ein paar Modulen, wo du sagst, okay, hier ist so ein Wave-Generator, dahinter packe ich einen Filter und dann packe ich da noch, was weiß ich, ein OTT dahinter. Und damit ich das jetzt nicht jedes Mal neu aufrufen muss, nimmst du diese Dreierkombination und speicherst die als ein Sub-Preset ab. Und dann kannst du das nächste Mal, wenn du irgendwie das Gefühl hast, oh, jetzt möchte ich das gerne einsetzen, kannst du das halt dann auf Knopfdruck da wieder reinholen.
Das hatte ich gesehen gehabt, dass das so geht. Fand ich irgendwie einen sehr interessanten Ansatz.
So ein bisschen, damit es ein bisschen gemütlicher ist. Also
ich glaube, in Microtonic gibt es sowas Ähnliches, aber in der Form so
habe ich das noch nicht gesehen. Das ist anders, das ist ganz anders. Synplant könntest du so ein bisschen vergleichen, aber Synplant macht zwar auch eine Resynthese von Samples, ist aber hat einen ganz anderen Ansatz, weil Synplant 2 dein Sample-Material quasi in Echtzeit einmal ausprobiert und durchprobiert und das versucht nachzustellen mit der vorhandenen Synthese-Engine.
Nee, das meinte ich gar nicht. Ich meinte bei
Zusammenstöpseln alles, ne?
Bei Microtonic kannst du halt für jedes Modul Presets abspeichern. Du kannst dir quasi, wenn du deine Drums...
Die einzelnen Instrumente, ja.
Ja, das kannst du wirklich, jedes Instrument einzeln, ja, genau. Aber auch den Sequencer oder auch Automatisation, ja, genau, ja. Das kannst du alles abspeichern und das...
Das geht hier halt auch, ne? Du kannst entweder pro Modul irgendetwas abspeichern, wenn dir irgendwas, ein besonderes Setting gefällt und dem halt einen Namen geben, damit du es dann das nächste Mal wiederverwenden kannst, aber du kannst halt auch ganze Effektketten das... Solche Sachen wachsen halt, ne? Das ist das Gute, dass ich keinen Chef habe. Weil wenn ich jetzt Teil eines größeren Unternehmens wäre, dann würde das Ganze so laufen. Man würde sich am Anfang ein Konzept machen, würde sich ganz viel überlegen. Und dann würde man sagen, wie lange brauchen wir dafür? Und dann würde man sagen, ja, das Release-Datum ist September. So habe ich auch gestartet. Aber im August habe ich dann gedacht, nee. Ich hatte so viele gute Ideen, wo ich gedacht habe, ja, bringe ich das jetzt im September raus und dann lasse ich diese ganzen guten Ideen fallen oder nehme ich mir noch ein bisschen mehr Zeit? Also habe ich es geschoben auf Dezember. Dann bin ich aber nach Japan gefahren für ein paar Wochen. Das war so ein Lebenstraum, was ich schon immer mal wollte. Und da hatte ich so viel Inspiration und so viele neue Ideen, dass ich wiederkam und dachte, nix, Dezember. Wenn ich im Dezember released hätte, wäre das Produkt hinter dem, was ich dann gesehen habe, was möglich ist, so zurückgeblieben. Und also eine dieser Sachen war halt, dass man dann irgendwie merkt, hey, so bestimmte Ketten von diesen Modulen will man immer wieder haben. Oder dann spielt man vielleicht noch ein bisschen damit rum, aber so Grundketten, das kommt immer wieder. Und das nervt, wenn man dann jedes Mal das irgendwie wieder neu arrangieren muss. Und dann dachte ich, ja, ist auch viel besser, wenn man auch noch die Möglichkeit hat, jetzt so eine ganze Kette zu speichern und so. Und so wächst dann so ein Synthesizer halt auch über die Zeit. Und oft ist es so, erst wenn man dann drei unterschiedliche neue Ideen da reingebracht hat, ist das Ganze wieder auf einem Level, dass man die vierte Idee überhaupt erst haben kann. Und dann vielleicht noch, um das ein bisschen zu erklären, wie das so entstanden ist. Ich habe so einen Discord und den habe ich mal ursprünglich gestartet, um das Handling mit meinen Beta-Usern einfacher zu machen, damit ich nicht immer ganz vielen Leuten eine Mail schreiben muss. Und dann nehmen wir mal an, dann haue ich eine Version raus, bei der irgendwas nicht funktioniert und dann kriege ich von 27 Leuten eine Mail, die mir alle schreiben, dass sie jetzt gemerkt haben, da funktioniert was nicht. Das ist ja auch für die Leute total Zeitverschwendung. Und deswegen habe ich gedacht, wäre doch toll, wenn wir so ein Discord haben, weil dann schreibt einer, hier gibt es einen Fehler und dann lesen das alle anderen und dann braucht das kein anderer mehr schreiben.
Zeitverschwendung wäre es halt, wenn einer eine Mail an alle schreibt und alle schreiben zurück, bitte nehme ich aus dem Verteiler. Dass der Discord halt als proaktiver Verteiler, in den man zuerst reinschauen muss, oder? Aber auch denkt, man weiß halt, was einem da erwartet. Und es geht einem nicht in der eigenen Mailbox auf und sagt, das ist halt so viel praktischer.
Das war halt die Grundidee, aber daraus ist was ganz anderes geworden, weil ich habe das dann erweitert und das nicht mehr nur begrenzt auf die Beta-User, sondern das ist jetzt alle Leute, die in diesen Discord kommen, können da gucken und mitreden. Und das tun die halt auch. Dann, ich habe dann so jeden zweiten Tag poste ich dann irgendwas, wo ich gerade dran arbeite oder was ich für eine Idee habe. Und dann sagen die Leute, oh ja, das wäre ja voll cool, wenn man auch noch das und das machen könnte. Oder ich habe mal irgendwo ein Feature gesehen, so und so. Und da sind so viele Ideen entstanden. Natürlich am Ende bin ich derjenige, der die Entscheidung trifft und sagt, das nehme ich rein, das nehme ich nicht rein. Oder die Idee finde ich gut, aber ein bisschen verändert. Aber es ist fast schon so eine Art Community-Prozess gewesen, bei denen halt ganz viel Input auch von den Leuten in dem Discord gekommen ist. Und das hat, glaube ich, nicht nur mir total Spaß gemacht und das Instrument besser gemacht, sondern es hat auch den Leuten Spaß gemacht. Oder die freuen sich auch, wenn sie wissen, da haben sie jetzt was vorgeschlagen und das ist jetzt in diesem Synthesizer drin, weil sie das vorgeschlagen haben.
Schwarmintelligenz.
Mhm, genau.
Ich habe auch den Eindruck, es färbt sich sehr aufs Handling ab. Also ich bin ja großer Fan vom Bedienkonzept der alten beiden. Ich lasse Abyss jetzt mal raus, da bin ich nicht so versiert drin, aber gerade Novum und Kult, die finde ich in sich sehr schlüssig. Und das hier ist jetzt was Neues. Aber man merkt schon ein bisschen, dass es auf eine Art auch eine Weiterentwicklung ist, oder? Die aber auch von den Impulsen außerhalb so ein bisschen lebt.
Und man merkt, dass du Popkultur-Fan bist und ja. Amerikanische Filme der 80er liebst, was ich sehr sympathisch finde, weil du hast hier quasi in Form des BTTF-Moduls, ein Modulationsmodul, quasi einmal einen Fluxkompensator mit den Parametern Biff und McFly, was ich total geil finde.
Ja, also das ist halt auch so, als ich zum Beispiel Novum oder Kult entwickelt habe, da hat man dann oft so eine Idee und dann, oder ich probiere was aus, so in meinem, was weiß ich, bei meinen Forschungen und stelle fest, oh, hier kann man eigentlich was Interessantes mit Klang machen, aber es ist jetzt nicht so gängig oder eingängig, dass es gerechtfertigt wäre, in einem normalen Synthesizer zu sagen, gut, dafür mache ich jetzt hier 4 Knöpfe hin und verbrate damit 10% von dem zur Verfügung stehenden User-Interface. Das heißt, solche Ideen sind früher dann einfach immer in der Schublade gelandet, weil man sagt, ja, die sind ein bisschen zu nischig, um sie da jetzt reinzumachen. Durch dieses Pedalboard-Konzept habe ich jetzt die Möglichkeit, ich kann die obskursten Module machen, weil alles, was die fressen, ist halt ein einziger Eintrag, der dann noch zusätzlich ist in dem Menü, wo man das die Module auswählen kann. Mhm. Und dann können halt mal solche Sachen wie dieses BTTF entstehen.
Und man merkt an solchen Sachen dann aber auch wirklich die Liebe vom Erfinder an sein Baby. Ja, ich lese mal kurz den Hilfetext vor, BTTF. Advanced FM Synthesis with Feedback Bringing the 80s Back to the Future. Geil. Sowas finde ich sehr sympathisch und ich schätze sowas, wenn man da so an solchen Details wirklich die Liebe der Macher an ihren Produkten halt erkennt. Ne? Das gibt so viele Softwareprodukte, wo man sowas sehen kann oder auch Hardware-Synthesizer, wo man das wirklich erkennen kann. Ob es denn nun zum Beispiel bei dem Electron Analog 4, wenn man da aufs Mainboard schaut, da sind so Space Invader-Figuren drauf und
ja,
so.
Ja.
Und ich mag halt solche Sachen. Ich finde das immer sehr schön, sowas zu sehen.
So kleine handschriftliche wie so Notizen des Gedankens, des Erfinders irgendwo hinterlassen.
Richtig.
Das ist eigentlich gar nicht richtig für die Funktion, aber es ist halt da.
Es gibt ja auch in Prozessoren, gibt es das doch auch, dass an irgendeiner freien Stelle irgendwo ein kleines Männchen ist oder so.
Ja, du findest solche Easter Eggs findest du überall. Wobei jetzt, das Modul hat natürlich durchaus Sinn. Ne? Das ist ja ein Delay-Modul, was halt sich quasi selber füttert und da kommen schon auch interessante Sachen bei rum.
Mein Lieblingsbeispiel für sowas ist immer noch das Pong-Spiel in den Kurzweil-Samplern. Das war sehr schön.
Oder der Elvis bei der Electron Machine Drum, der nach irgendwie 1000 Betriebsstunden oder so erst auftaucht, wenn man das Gerät einschaltet.
Naja, es ist ja, also ich denke gerade mal in dieser Branche, ne, wo man Musikinstrumente macht oder Geräte, mit denen andere Leute dann Musik machen. Ich würde mal sagen, die wenigsten Leute sind in diese Branche gegangen, weil sie gedacht haben, das ist jetzt die tollste Möglichkeit, sagen wir, die effizienteste Möglichkeit, um Geld zu verdienen, sondern die Leute sind in diese Branche gegangen, weil sie gesagt haben, hier kann ich das machen, was ich richtig liebe. Hier kann ich mich austoben. Mhm. Hier kann ich, und in ganz vielen Bereichen, wenn man jetzt sagt, ey, ich finde Autos toll, dann kann ich nicht mit einer kleinen Bude von 3 Leuten sagen, wir entwickeln jetzt unser eigenes Auto. Das geht halt einfach nicht. Und dieser Bereich mit Plugins oder Synthesizern ist halt ein Bereich, wo tatsächlich noch Einzelpersonen oder sehr kleine Gruppen von Leuten die Möglichkeit haben, etwas zu schaffen, was dann andere Leute auch benutzen. Und also bisher ungefähr alle Leute, die ich kennengelernt und getroffen habe, auf die irgendwie in diesem Bereich arbeiten, sind da halt so mit Herzblut dabei. Und das ist auch ja irgendwie toll.
Also wir haben ja schon viele Leute auch hier im Interview gehabt. Und das merkt man eigentlich bei jedem Einzelnen, hat man das gemerkt. Ob das denn ein Fader Fox ist, der Matthias, der da wirklich mit Herzblut seine Controller da baut. Oder jetzt auch bei dir eben. Und das ist immer sehr sympathisch, sowas. Solche Leute kennenzulernen. Ich habe eine Beobachtung gemacht, ist mir aufgefallen, fand ich jetzt, ich sag mal so, als Sounddesign-Option auch nochmal ziemlich interessant, wenn man die CPU man hat 4 Einstellungen, man kann sie von Eco, also sehr effizient, CPU-schonend, über Smart High auf Ultra stellen. Und das verändert tatsächlich doch nochmal ganz schön drastisch auch den Klang.
Ja.
Das fand ich sehr interessant, was da teilweise dann für ganz andere Ergebnisse bei rumkommen. Das fand ich auch sehr ergiebig. Um mal eben schnell zu sagen, so, ey, das irgendwie dieser Sound hier, der langweilt mich, ich krieg das nicht richtig hin. Ja, dann stell doch mal hier einfach den CPU von keine Ahnung, von Ultra auf Eco und hör dir es dann mal an.
Mhm. Ja, da vielleicht auch ein bisschen der technische Hintergrund, warum das so ist. Vielleicht würde man sich ja wünschen, dass das in allen Einstellungen genau gleich klingt. Wäre das aber der Fall, dann bräuchte man ja auch die Einstellung nicht. Und es gibt halt zwei so große Theorien, also Theoriegebäude, mit denen man so Synthesizer und so weiter die Algorithmen entwerfen kann. Das eine ist so klassische Signalverarbeitung und das andere ist alles, was spektral ist. Die haben beide ihre Vor- und Nachteile und aus meiner Sicht sind beide für manche Sachen ganz, ganz toll geeignet und lassen aber auch ganz große Lücken. Und aus meiner Sicht ist es nicht die perfekte Theorie, um wirklich solche Musikinstrumente zu gestalten. Mhm. Auch wenn diese Theorien natürlich teilweise schon 80 Jahre lang entwickelt wurden, da sind die natürlich auch sehr leistungsfähig. Aber beispielsweise die klassische Signalverarbeitungstheorie ist halt immer linear. Und die reale Welt ist es nicht. Das ist auch der Grund, warum das so lange gedauert hat, bis digitale Filter gut geklungen haben, weil man sie halt eigentlich mit der klassischen Signalverarbeitungstheorie nicht erfassen kann. Denn in einem analogen Filter ist immer irgendetwas Nicht-Lineares, weil da sind ja Stromspannungen, die benutzt werden und die kann halt nicht beliebig linear weiter wachsen, sondern die geht halt irgendwann in eine Sättigung. Wenn ich, was weiß ich, 15 Volt zur Verfügung stehen habe, kommt da niemals ein Signal, was über 15 Volt geht. So. Und deswegen bin ich schon seit Jahren dabei, eine andere Theorie halt Schritt für Schritt jetzt selber zu entwickeln, die aus meiner Sicht besser geeignet ist und die irgendwo, sag ich mal, zwischen dieser klassischen Signalverarbeitung und dem Spektralen liegt. Und die hat ziemlich viel zu tun mit dynamischen Systemen. Das ist ja auch in dem Synthesizer Kult mit der Chaos-Theorie schon so ein bisschen auszelebriert gewesen. Und das bedeutet aber auch, dass diese Nichtlinearität ist sozusagen das Kernelement. Das heißt also, da ist erstmal die Grundannahme, dass alles nicht linear ist. Mhm. Und ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen. Das bedeutet aber auch, dass solche Sachen wie eine Auflösung, mit der ich das jetzt, sage ich mal, annähere, mit der ich das jetzt in einem Computer berechne, spielt halt eine Rolle, wie sich dieses Signal dann tatsächlich in der Zeit verhält. Und dieses Ultra pusht halt diese Auflösung halt wahnsinnig nach oben. Und das bedeutet, dass in den anderen Einstellungen ist es halt eine etwas vereinfachte Approximation und die hört sich dann halt anders an. Das war jetzt sehr, sehr kompliziert, ha?
Nein, ich hab's verstanden.
Ah, okay.
Weil, ja, aber du hast auch einen Doktor in Mathematik, Sascha.
Ja.
Ah, das ist interessant. Was hast du gemacht? In welchem Bereich?
Computerwissenschaft.
Das ist jetzt sehr weit gefasst. Ich meinte so, was ist der so?
Ich habe mich zum Schluss mit Primzahlen beschäftigt.
Ah, abgewandte Mathematik.
Mhm. Ich habe ja auch noch eine Ausbildung als Elektroinstallateur und deswegen.
Ja, deswegen kommst du mit, während ich gerade vor etwa einer Minute so innerlich versucht also habe, mitzuhalten.
Ich habe keine Mathematik studiert, ich habe auch keinen Doktortitel. Beziehungsweise ich hatte auch keinen, ich hatte nur ein paar Monate auf der Uni in Informatik. Aber ich habe noch mal eine praktische Frage.
Ja.
Ich habe hier gerade den Myth gerade offen und ich habe jetzt noch mal nachvollzogen. Ich habe tatsächlich diese Generatoren, diese Wellenformgeneratoren nicht gefunden als Modul. Aber jetzt, wo du es erzählt hattest, ja, ist ganz offensichtlich. Ich wähle einen Oszillator aus, drücke das Pluszeichen und dann sagt er mir einfach Generation. Und dann kann ich einfach ein Wave angeben. Frage. Wenn ich da mehrere Wellengeneratoren anklicke, wirken die dann additiv oder subtraktiv oder wie sind die miteinander dann verschaltet? Ja,
wenn du guckst, ist, glaube ich, unten links in der Ecke ein Mixregler bei dem Wave-Modul.
Ja, okay.
Und das funktioniert halt so, du kannst es dir wieder vorstellen wie ein Gitarrenpedal. Es hat einen Eingang und es hat einen Ausgang. Und über den Mixregler sagst du, wie viel von dem Eingangssignal soll er jetzt durchschleusen und wie viel soll jetzt von dem generierten Wave dazu addiert werden.
Okay, aber mehr als 3 gehen nicht.
Aber das ist eine normale Summierung, ne?
Das ist hier eine normale Summierung,
genau. Und das geht dann zusätzlich zu dem Sample, das ich reingeladen habe. Genau.
Zusätzlich oder alternativ. Also was Spaß macht, ist, man macht erstmal einen klassischen Synth-Sound mit diesem Wave-Generator. Mhm. Und die sind dann meistens relativ clean. Und das ist auch das, was man in 5000 anderen Synthesizern relativ einfach machen kann. Ja, und dann kann man aber noch irgendein relativ statisches Sample nehmen und in die Iris, also per Drag and Drop, da reinwerfen. Mhm. Und dann ein bisschen an den Transformers rumspielen. Und dann kriegt man so ein, je nachdem, wie man es einstellt, zwischen subtilen Dreck oder richtig krassen Dreck irgendwie noch da drüber. Der verbindet sich aber, das verschmilzt so ein bisschen. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, da sind, irgendwo ist da jetzt dieser Klang und ganz woanders ist dieser Dreck, sondern man kann also auf diese Art und Weise sehr schön schmutzige, organische Klänge machen, beziehungsweise einen klassischen Synth-Sound halt so ein bisschen anrotzen.
Ja, genial. Also mehr als 3 gehen auch nicht. Aber dann hat man halt noch andere Möglichkeiten. Dann kannst du noch ein Distortion und Gain und...
Ja, und, also das sind drei pro Oszillator. Das bedeutet, du kannst ja bei der anderen Iris auch nochmal 3 dazu tun. Ja, genau. Das heißt, du hast 6.
Ja, Wahnsinn. Und dann so viel, wie die Rechenleistung hergibt an Stimmen.
Und wo genau,
24,
wo,
ne?
wo genau gerätscht denn jetzt die Iris dazwischen? Die ist ja in sich noch ein Osti, aber die ist auch ein Modulator. Habe ich das richtig verstanden? Also oder geht die, also was macht die Iris denn mit den Wellen?
Du kannst die Iris modulieren. Das ist ja ein Sample. Mhm. So, und du kannst das Sample entweder komplett abspielen oder nur ein klitzekleines Stückchen davon. Das kannst du halt einstellen über die ganzen Icons. Da hat jedes Icon hat halt eine entsprechende Bedeutung. Und du kannst auch die Iris besteht halt aus 4 Elementen, die du übereinander, ineinander blenden kannst.
Ja, und wo ist die im Signalweg? Das versuche ich ja die ganze Zeit.
Ganz am Anfang.
Die ist ganz am Anfang.
Ganz am Anfang.
Die steht ganz am Anfang und die lässt sich, wenn man sie nicht haben will, lässt sich die auch deaktivieren. Also man muss die nicht benutzen, man kann sie benutzen.
Ich habe auch gesehen, also ich habe schöne Presets gesehen mit den Wave-Oszis, die einfach überhaupt keine Iris hatten, oder? Ja. Aber ganz grundsätzlich ist es so, vielleicht, ich habe jetzt so eine Ansammlung an ziemlich doofen bis, also einfach, ich sag mal, sehr, sehr naiven Fragen. Die werfe ich dir jetzt einfach mal an den Kopf und du versuchst sie mir soweit zu beantworten. Ich meine, wir kennen Novum, wer das mal vor sich hatte, der weiß ja so ein bisschen, wie das funktioniert. Der zerschlägt da ein Sample in 6 Teile und lässt dann quasi ein Granulator drüber laufen. Ist diese Iris hier auf eine Art dasselbe, halt einfach mit einem Scannerstrich, also der so im Kreis läuft, oder ist das was ganz anderes und das hat nichts mit dem zu tun?
Es gibt eine Überschneidung. Also die Idee, etwas in 6 unabhängige Teile zu zerlegen und wie man das macht, das ist bei Novum und bei Myth ziemlich ähnlich. Aber was dann aus diesen Teilen gemacht wird, ist komplett unabhängig voneinander. Und es ist nicht granular.
Es ist dieser Strich, der im Kreis läuft, oder?
Genau. Man kann sich das am ehesten vielleicht noch vorstellen wie ein Wavetable. Aber erstens, es klingt nicht wie ein Wavetable-Synthesizer. Also man kann es ein bisschen in die Richtung bringen irgendwie, aber es klingt vom Grundprinzip erstmal anders. Und es hat halt auch mehr Möglichkeiten, die mit einem klassischen Wavetable-Synthesizer nicht so einfach möglich sind, weil es zum Beispiel auch inharmonische Samples, also die Inharmonizität wiedergeben kann und auch rauschhafte Teile etwas besser wiedergeben kann.
Ja, sehe ich.
Ja.
Und das, also die Iris ist quasi, als Sampler ist das der Kern. Und dann hast du rechts unten auf der Seite hast du halt ARP, 2 Uhr Ostsees, der Filter und zweimal FX, oder? Das ist quasi die Kette, die fix ist. Also fix in dem Sinne, dass du einfach immer links quasi einen beim Oszillator hast du halt einen Wet-Regler und einen Oktavschalter. Du kannst unten noch ein bisschen was an der Stimmung ändern. Du hast dann beim Filter hast du einfach noch einen Wet-Regler und ein bisschen Gain und du hast beim FX dann quasi zweimal Sense, oder? Den Arpeggiator lassen wir mal außen vor. Der hat einfach so ein bisschen so seine eigenen Module. Und dann kommt ja eigentlich etwas, das von den Modulen her sehr frei ist. Also du hast eigentlich immer einen Oszi. Der Oszi ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das zuerst mal die Iris, außer du schaltest ihn ab, dann ist es einfach ein leerer Block.
Du kannst dir den Oszillator so vorstellen. Stell dir vor, die Iris wäre deine Gitarre. Mhm. Dann ist das, was du siehst, wenn du jetzt auf dieses OSC, auf diesen Block drückst, das ist jetzt dein Pedalboard für diese Gitarre. Da hast du dann sozusagen deine Effekte. Und die Besonderheit ist, das ist halt nicht wie ein normaler Effekt in der Effekt-Section eines Synthesizers, weil die funktioniert immer auf der Summe, sondern hier hast du, und das sind halt auch Effekte, die du so in keinem anderen Effektgerät finden würdest.
Ja, das kommt noch dazu. Aber ich kann halt hier quasi einfach schon alles direkt in den Oszi schmeißen und es dann quasi durch den Filter jagen, statt einfach zuletzt in die Kette zu packen.
Du musst es nicht mal durch den Filter jagen, weil du kannst halt auch direkt in dieser OSC-Section dir dein Filterpedal sozusagen reinmachen. Ja. Der Unterschied ist nur, also die beiden, erst hast du die beiden Iris, die gehen dann jeweils durch ihr eigenes Pedalboard, dann werden die beiden zusammensummiert und haben dann nochmal ein kombiniertes Pedalboard. Das ein Filter? Ist, genau, das heißt hier Filter und man kann es so benutzen, aber auch da kann ich ja beliebige andere Sachen machen.
Ich muss da keinen Filter rein, weil per Default hat er nur Boost und Mix, oder? Also Wet in dem Sinn jetzt. Also ich kann ihn dazu mischen oder halt rausnehmen, oder? Aber ich kann da halt reinbauen, wie ich gerade lustig bin. Also ich sehe hier auch wieder, ich habe 6 Filter, aber ich habe eben auch tonnenweise Modulation, ich habe Distortion, ich habe Effekte und ich habe hier irgendwie noch so ja, was macht eigentlich dieses Route-Effekt? Das sind 2 Pfeile.
Ja, okay. Das ist so. Es gibt ja immer, hat man noch den Wunsch, vielleicht noch ein bisschen flexibler zu sein. Und irgendwann kommt man auf die Idee und sagt, ist ja toll, dass ich das so einfach habe mit so einem Pedalboard und es geht immer alles so von links nach rechts. Aber dieses Mal würde ich eigentlich gerne mein Pedalboard noch spalten wollen. Ich würde gerne eigentlich 2 Pedalboards haben, die parallel machen. Ich möchte einmal 2 Effekte haben auf der Iris und das soll zum Ausgang gehen. Und dann möchte ich aber nochmal andere Effekte haben auf der Iris und das soll auch zum Ausgang gehen. Und da kann ich dann so ein Routing-Pedal dazwischen setzen, dass dann sozusagen einmal die Pedale, die links von dem Routing sind, von diesem Routing-Pedal auf den Ausgang packt und danach, dass die Iris wieder neu einspeist in alles das, was rechts kommt. Das muss man jetzt aber hier im Podcast nicht verstehen.
Ja, ich glaube auch, wenn's gut erklärt ist in der Bedienungsanleitung, dann das macht Sinn. Aber weißt du, ich sehe es hier, ich klicke hier rum, drücke aufs Plus und sehe immer wieder neue lustige Effekte. Man sieht halt schon, gewisse sind nicht überall drin. Hast du da ein bisschen geguckt, dass sich das Ganze nicht aus Versehen selbst oszillieren oder explodieren kann?
Ich habe so ein bisschen geguckt, was macht Sinn. Was würde man jetzt wo tatsächlich irgendwie verwenden? Und manchmal gibt es, manche Effekte machen keinen Sinn auf einer Summe, auf Polyphonmaterial. Ja. Das heißt, die Module, die in der Effekt-Section zur Verfügung stehen, sind andere als die für die Voices. Aber ich will noch mal eine Sache sagen mit der Bedienungsanleitung. Ich weiß nicht, ob ihr die Funktion entdeckt habt. Es gibt auch so ein eingebautes Tutorial-System. Mhm. Und das funktioniert so. Ich habe gedacht, es wäre ja toll, hat ja eh keiner Lust, eine Bedienungsanleitung zu lesen, wenn das irgendwie da integriert wäre. Und dann habe ich gedacht, ja, aber ich finde es auch immer künstlich, wenn da irgend so ein bescheuertes Tutorialsystem ist. Und eigentlich, was man ja will, ist jetzt nicht so ein Tutorial, wo einem jemand was erklärt, sondern man will ja selber machen. Und deswegen habe ich das anders gemacht. Ein Tutorial besteht eigentlich nur aus einer bestimmten Abfolge von Presets, die jeweils eine Erklärung haben und einen auffordern, jetzt irgendwas Bestimmtes zu machen. Und Da gibt's dann verschiedene Tutorials für die ersten Schritte, für, ne, mit dem, die man so durchgehen kann. Und das funktioniert dann halt so, dass man dann dieses Tutorial startet. Aber es bedeutet einfach nur, es wird jetzt der erste Preset davon geladen. Dann kann man sich durchlesen, was steht denn da? Ah ja, ich soll jetzt hier mein Sample nehmen und da drauf machen. Ah, dann hört sich das so an. Jetzt habe ich es verstanden, gehe ich zum nächsten Preset. Und da werden alle diese Sachen erklärt. Und man kann jederzeit, wenn man denkt, oh wow, das klingt jetzt geil, was ich hier gemacht habe, kann man dann erstmal nach Belieben weiterspielen. Also so ist die Idee von diesem Tutorial. Und dann frei Schnauze rumprobieren, das abspeichern und dann irgendwann wieder sagen, ah, jetzt will ich was Neues lernen.
Das ist genau mir passiert. Ich habe das Tutorial angefangen und dann habe ich angefangen rumzuspielen und ich konnte nicht mehr aufhören.
So soll es sein. Ne? Und wenn du dann aber irgendwann denkst, so, jetzt möchte ich mal wieder was Neues lernen, dann kannst du halt wieder zurück zu diesem Tutorial
gehen. Ja, das ist schon ganz gut gemacht, das stimmt, ja.
Und solche Sachen wie dieses Routing-Pedal, das wird da halt auch erklärt. Und dann versteht man das plötzlich ganz einfach, weil da dann steht, okay, jetzt nehmen wir das da drauf und dann hört man beim das und das und so weiter. Dann sind das 2-3 Schritte und wenn man das einmal selber gemacht hat, dann ist es trivial.
Ja, dann ist es praktisch eigentlich drin.
Ja.
So, was haben wir dann da noch so? Ich habe mal so ein bisschen geguckt. Also wir haben jetzt den Synthesizer in der Mitte haben wir jetzt schon relativ tief besprochen. Da gibt's außenrum noch so ein paar schöne Dinge. Zum Beispiel hast du diesmal quasi Expressionen und Makros quasi einfach 7 Stück davon gemacht. Aber du hast gleichzeitig rechts noch eine Sektion wieder, die so nach dem Motto Plus funktioniert, wo du auch wieder alle möglichen Module reinsetzen kannst, wie man es auch von den anderen Synthes kennt. Also von Novum hat ja so eine Plus-Sektion, Rult hat so eine Plus-Sektion. Also du hast ja was gedacht bei diesem Aufsplitten, oder? Also
ja, also ich fange mal mit dem Problem an, was existiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir gucke, ich habe hier einen Osmose-Controller, ich habe ein Roli Seaboard und ich habe hier so eine 88-Tasten-Piano-Tastatur. Damit bin ich relativ gut ausgestattet. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt ein Preset mache, dann mache ich den am liebsten auf dem Osmose, weil das einfach das genialste Keyboard irgendwie dafür ist.
Du hast ja auch schon Osmose-Support quasi direkt reingebaut, oder?
Genau. Genau. Und so. Jetzt ist es aber so, jetzt mache ich diesen Preset und jetzt, keine Ahnung, willst du den vielleicht irgendwie verwenden? Und bei dir sieht es ganz anders aus. Du hast jetzt ein klassisches 4 Oktaven mit Mod-Wheel und du hast vielleicht noch ein Fußpedal. So, das bedeutet, du musst jetzt jeden einzelnen Preset, den ich gemacht habe, musst du sagen, hier hat der Peter das hier voll scheiße gemacht, der hat hier von Osmose das polyphone Pressure genommen, das will ich doch auf Mod-Wheel haben. So, stellst das alles ein, spielst und denkst, oh ja, ist ein toller Klang, gehe ich mal zum nächsten Preset, das, oh, schon wieder. Und das nervt total. Das will man ja nicht. Und das ist heutzutage, glaube ich, ein zunehmendes Problem. Auch die Sounddesigner haben ganz andere Geräte als die Leute, die dann hinterher diese Klänge hören. Und deswegen ist die Idee, einmal ganz am Anfang teilst du dem Synthesizer mit, was sind denn deine 3 expressiven Sachen, die du so verwendest. Das wird meistens Velocity sein. Das wird als zweites dann vielleicht ein Mod-Wheel sein oder das wird ein Fußpedal sein. Oder das wird Aftertouch sein oder wie auch immer. Diese 3 Sachen stellst du einmal ein und alle Sounddesigner verwenden diese 3 Dinger in einer einheitlichen Art und Weise. Das heißt, jetzt kannst du einfach durch alle Presets durchgehen und es ist völlig egal, auf welchem Instrument ich diesen Klang mal designt habe oder irgendein Sounddesigner. Du kannst diesen Klang mit deinem Setup jetzt vernünftig spielen. Und deswegen sind diese 3 Regler, die da E1, E2, E3, also diese Expression-Regler, getrennt von den anderen und funktionieren halt auch anders, weil die nicht im Preset gespeichert werden, sondern weil die für dich als ein Setup gespeichert werden. Stellst du einmal ganz am Anfang ein.
Ja, genau. Bisschen global, oder?
Ja, genau. Und das macht sozusagen, also da gibt's ja unterschiedliche Lösungen vor. Bei manchen Synthesizern ist es dann so, dann gibt's jeden Patch 2-mal, einmal als Nicht-MPE-Version und einmal als MPE-Version. Aber selbst das funktioniert nicht mehr, weil Roli, die Seaboard, verwendet MPE anders als das Osmose. Also bräuchte man jetzt schon drei Varianten.
Das, und noch, noch eine vierte fürs Launchpad, weil das hat auch wieder eine andere Art zu arbeiten.
Ja,
und fünfte für den Push.
Fünfte für den Push und so weiter. Und das hört nicht mehr auf
irgendwie. Ja, sechste fürs Linstrument. Und wenn jetzt noch irgendwas MPE-mäßiges von Arturia kommt, hast du noch wieder ein Problem.
Genau.
Ist eigentlich ziemlich genial. Und die Makros sind dann einfach quasi nochmal so Makros, wie man sie halt kennt, oder?
Die Makros sind Makros, wie man sie kennt, genau.
Aber ich kann die dann halt auch bei mir selbst routen, sag, okay, ich habe hier vier Makroknöpfe und es ist völlig egal, wo du deine Makroknöpfe hattest, oder sondern die gehen dann quasi im Global Setting auf meine.
Genau. Du kannst deine Makros da nach Belieben, also die sozusagen automatisieren in der DAW, wie du das irgendwie haben willst, oder du kannst sie dir in Ableton routen oder Bitwig oder sonst was. Du kannst sie dir auf irgendwelche Fader von deinem Keyboard legen. Das machst du einmal sozusagen, weil das passiert ja gewissermaßen außerhalb von dem Synthesizer. Und dann, wenn das Preset diese Makros nutzt, hast du sie zur Verfügung. Also das ist ganz klassisch.
Und du hast diese Idee der Makros hast du aufs Expressive weiter erweitert mit den E-Parametern.
Genau.
Das ist schon alles.
Und
sehr, sehr schlau.
Und bei diesen E-Parametern gibt es halt so eine Guideline für die Sounddesigner. Also ich habe dieses Mal über 10 professionelle Sounddesigner angesprochen, die alle für Miss Klänge gemacht haben und die auch alle früh involviert waren und Feedback gegeben haben. Und da gibt es halt so eine Guideline dafür, was man beachten muss, wie man E1, E2, E3 sozusagen als Sounddesigner, was man dabei berücksichtigen muss, damit man genau das erreicht, was man will. Ich programmiere einmal einen Klang oder erstelle einmal einen Klang mit meinem Setup und danach übersetzt er sich auf jedes beliebige andere Setup von anderen Menschen. Und das sind auch nur 2-3 Regeln, die stehen auch im Handbuch. Also das ist jetzt keine Geheimwissenschaft, nichts Kompliziertes. Aber das muss halt auch einmal irgendwo definiert sein. Und also für denjenigen, der den Synth jetzt benutzen will, um selber für sich damit Klänge zu machen oder Presets zu nutzen, ist es halt extrem einfach, weil ich stelle einmal an Tag 1 mein Setup ein. Das dauert 2 Minuten, das dauert 10 Sekunden, weil im Prinzip für die klassischen Setups ist es bereits, also gibt es Voreinstellungen. Da muss ich nur noch sagen, ja, ich habe hier ein klassisches MIDI-Setup oder ich habe ein Osmose oder ich habe hier ein Roli-Seaboard. Dann kann ich das benutzen und muss mir über nichts mehr Gedanken machen.
Osmose 2 ist was? Ist das irgendein Leak, den wir jetzt wieder mit der Gerät übersetzen
müssen? Nee, das hat nichts mit dem zu tun, mit einem neuen Gerät irgendwie was. Ja. Sondern
du hast zwei Herangehensweisen gebaut quasi.
Genau, ich habe 2 Herangehensweisen gebaut, denn beim Osmose ist es so, man hat erstmal die Velocity, wenn man die Tastatur anspielt, und dann hat man, sage ich mal, vielleicht so einen halben oder einen Zentimeter, in dem Bereich hat man Pressure, und wenn man dann noch stärker die Taste durchdrückt, also kann man dann, was weiß ich, bis zu 3 Zentimeter tief durchdrücken gegen so einen sehr angenehmen, unglaublich nuancierten Widerstand, da kommt dann Slide ins Spiel. Das bedeutet aber auch, es ist sozusagen erst Pressure, dann Slide. Und bei dem Seaboard sind die Parameter unabhängig. Und deswegen habe ich noch eine Kombination gewissermaßen gemacht, die jetzt einfach diesen gesamten Hub der Taste zu einer Modulationsquelle zusammenfasst. Dadurch habe ich dann die Möglichkeit, auch noch das Mod-Wheel, das Osmose-Keyboard hat halt auch noch ein Mod-Wheel, oder ich kann dann halt ein Fußpedal oder irgendwas nehmen, dass ich das noch zusätzlich zur Verfügung stehen habe. Das wäre dann dieses zweite Setup. Also wer das Osmose hat, der wird das sofort intuitiv verstehen und sich freuen. Ja.
Ich übergebe zwischendurch mal an die anderen. Also ich sehe da noch so ein paar kleine Features, aber ich glaube, der Thomas hat die auch schon bei uns in den internen Chats groß gepriesen, deswegen gebe ich ihm jetzt mal den, das ist so cool,
Aspekt. Erzähl mal, ich weiß jetzt selber nicht, was du meinst.
Einmal Profis.
Das sind so viele, ganz viele Kleinigkeiten, die einfach diesen Synthesizer so nett machen, so das fängt an mit der automatischen Patch-Benamungen auf Knopfdruck, dass du dir selber keine, ne, gerade ich bin halt so ein Typ, ich kann mir keine Namen ausdenken. Ich bin ganz schlecht da drin. Also wer sich meine Veröffentlichungen anschaut, der wird einen Kopf schütteln und sagen, was denkt sich der Typ da nur für furchtbare Titel aus? Und das finde ich sehr angenehm, dass mir die Software das halt abnimmt. Die andere Sache ist halt, dass du da eine automatische Versionierung drin hast. Wenn ich halt das will, kann ich halt das versionieren lassen, voll automatisch. Ne? Dann macht er halt eine Version 2 draus. Das ist so ein nettes Gimmick. Das habe ich noch nie so vorher bei einer anderen Software gesehen.
Aber jeder hat das schon mal erlebt, dass man sich irgendwas zerschossen hat, ne? Weil man,
ja, auf jeden Fall, klar.
Genau,
ja,
in dem Moment.
Oh nein!
Und umgekehrt gibt's ja auch die, die alles automatisch machen, und dann ist es so, man macht und dann drückt man und dann macht man und nochmal, und irgendwann hat man, will man das jetzt wiederholen, dann sieht man, oh, ich habe da 73 verschiedene Versionen. Welches war denn jetzt nochmal die, die ich haben wollte? Also man muss schon beim Abspeichern wirklich die Möglichkeit haben zu entscheiden, will ich es jetzt überschreiben oder will ich es versionieren? Und,
ja. Richtig. Und das finde ich eigentlich, es sind so Kleinigkeiten, die aber so das Arbeiten mit diesem Synthesizer so angenehm machen. Ne?
Also ich bin gerade in unserem Slack und ich sehe es hier jetzt wieder weiß auf schwarz vor mir. Du hast die Wave-Dateien-Funktion, wo du einfach quasi eine Wave-Datei aus dem Synthesizer exportieren kannst. Die hast du in sehr großen Tönen beziehungsweise sehr großen gecaps-lockten Buchstaben gelobt.
Genau, das ist auch noch so ein cooles Fidget
Spinner.
Genau. Jetzt ist schon ein paar Tage her, dass ich mir das angeschaut hatte. Ja, du kannst einfach die zuletzt gespielten Noten, die lässt du quasi mit aufzeichnen und die kann man sich einfach so exportieren, ne?
Genau, weil oft ist es ja so, dass man gar nicht jetzt an einem Synth-Sound nur arbeitet, weil man damit eine Melodie spielen will oder irgendwas, sondern weil das ein Schritt ist von einem größeren Sound-Design, wo ich sage, okay, jetzt mache ich ein paar Schritte in diesem Synthesizer und danach arbeite ich in dem Programm weiter. Mhm. Und dann muss man jedes Mal erst eine Note aufnehmen in der DAW, dann muss ich das recorden, dann muss ich das zu einem Audio umwandeln und dann kann ich damit weitermachen. Das nervt total und deswegen die Idee einfach, ja gut, jetzt hat sich's gerade angehört. Oder vielleicht will ich es auch expressiv spielen, ne? Also dann spiele ich es einfach 5-mal hintereinander, bis es so geklungen hat, wie ich es haben wollte, und dann kann ich das Sample einfach nehmen und weiterarbeiten. Mhm. Oder ich kann das Sample nehmen und ich kann es dann als Reimport wieder in die Iris werfen. Oder es gibt ja auch noch dieses modale Filter, über das wir gar nicht gesprochen haben. Das lässt sich ja auch mit einem Sample trainieren. Und dafür kann man das auch hervorragend nehmen.
Ach, guck mal, das haben wir gar nicht entdeckt. Das modale Filter.
Also, das heißt modal und ist ganz einfach. Also es ist halt ein Filter, was im Prinzip, kann man sich vorstellen wie ein Resonator, nur wenn so ein Resonator wie jetzt zum Beispiel
Africa Ambient Crystal Glass Handpan Hole Kitchen Aid.
Also ich erkläre es einmal kurz, ja, das, also es funktioniert im Prinzip wie ein Resonator, nur ein Resonator hat normalerweise eine feste Stimmung, und bei diesem modalen Filter ist es so, der Key trackt automatisch. Das heißt, ich kann diesen Resonator jetzt anregen mit irgendetwas, was weiß ich, mit einem Knall oder mit was Rauschigen. Field Recordings gehen total gut, Drum Loops gehen total gut. Und dann kann ich das aber über dieses modale Filter oder diesen modalen Resonator tonal spielen. Und das klingt dann halt so wie Physical Modeling. Nur, dass ich diesen ganzen Scheiß von Einstellungen und es funktioniert nicht richtig und nervt irgendwie, dass ich den nicht habe. Und damit man jetzt direkt loslegen kann, sind so ein paar Voreinstellungen dabei. Das sind die, die du gerade vorgelesen hattest. Ne? Das sind einfach Samples hier genommen. Aber der Clou ist eigentlich, ich kann jetzt jedes beliebige Sample nehmen, per Drag and Drop da drauf werfen und dann wird dieses modale Filter trainiert und lernt aus dem Sample, welche Resonanzen kommen denn jetzt eigentlich in diesem Sample vor? Und also für alles, was so, sag ich mal, wie zum Beispiel Vibraphon, Marimba, Hang, also alles, was so ein bisschen perkussiv ist, an akustischen Instrumenten, funktioniert das ganz toll. Und weil man was bekommt, was sich dann auch super organisch spielen lässt.
Ich bin gerade ein bisschen sprachlos.
Ich bin vor allem deswegen...
Dass mir das entgangen ist.
Ja, und der Punkt ist, andere würden das entwickeln. Dieses kleine Modulchen hier würden eine schöne Oberfläche drumherum bauen und dann ihre Marketing-Fuzis 3 Monate lang darauf masturbieren lassen.
Genau.
Du packst das irgendwo so in deine Filtersektion, dass 3 Leute, die sich das Ding willig anschauen, nee, das komplett übersehen.
Hör zu, das Geile ist, du kannst das denn ja auch noch im Stereofeld, also du kannst das entweder auf den linken oder rechten Kanal oder halt aufs Stereofeld packen, dieses Modalfilter. Und wenn du die Root-Funktion benutzt, halt unterschiedliche Modalfiltereinstellungen benutzen für jeden Kanal eigen und hast dadurch eine unglaubliche auch Sounddesign-Möglichkeit, weil du damit dann noch organischere Klänge bauen kannst.
Ja, und du kannst zum Beispiel klassisch würde ich es jetzt so machen, ich würde Distortion davor packen, damit man, und das würde ich dann irgendwie zum Beispiel auf Velocity oder Pressure oder so legen, damit die Distortion sozusagen etwas krasser wird, wenn ich stärker zulange. Dadurch wird dann der Resonator stärker ins Schwingen gebracht und du kannst dann hinter dem Resonator dir dann zum Beispiel noch so ein Orbit-Modul oder ähnliches hintun, um das Ganze jetzt wieder so ein bisschen synthetischer klingen zu lassen. Und damit kriegst du das Beste aus allen Welten, weil du im Prinzip jetzt etwas hast, was sich einerseits so anfühlt wie so eine Handdrum oder wie ein Hang und was aber auf der anderen Seite dir auch in den Bereich synthetischer, analog, warm klingender Wellenform irgendwie geht. Also das sind halt auch Sachen, wo man noch viel ausprobieren kann und rumspielen, die es so, sage ich jetzt mal, also bestimmt gibt's das wieder irgendwo und schon 1950 in der Sowjetunion im nächsten Heimbach-Video, aber es ist nicht so das Klassische, was man jetzt immer überall schon 1000-mal gehabt hat.
Also nochmal, liebe Zuhörer, wenn euch jetzt auch der Kopf explodiert ist, vor lauter Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen, dann könnt ihr mich vielleicht jetzt ein bisschen verstehen.
Also ich spiele ja, mein eigentliches Instrument, was ich gelernt habe, ist ja Fagott und Kontrafagott. Und natürlich hat so ein Instrument einen relativ engen Spielraum, aber es ist trotzdem auch so, dass man sein Leben lang lernt und neu dazulernt und neue Fähigkeiten entwickelt und so. Und man baut halt über viele Jahre so eine Beziehung auf zu einem Instrument. Und das ist auch so ein bisschen was ich vielleicht als so ein Ideal anstrebe, dass so ein Synth nicht sowas ist wie, oh, es gibt einen neuen Synth, den probieren wir aus. Bum, bum, bum. 2 Wochen später, oh, es gibt einen neuen anderen Synth und dann geht man dahin. Ich meine, das ist auch okay. Aber, und man muss auch gerne so benutzen. Aber ja. Muss, das war jedenfalls mein Wunsch, soll auch schon die Tiefe haben, dass man auch nach einem halben Jahr, dass man sich damit beschäftigt, noch neue Sachen entdeckt. Und zwar auf eine spielerische Art und Weise. Und ich muss nicht alle diese Sachen verstanden haben, ausprobiert haben, damit ich einen guten Klang machen kann. Ich kann von Anfang an tolle Klänge machen, aber ich werde auch nach 3 Monaten noch irgendetwas entdecken, was ich vorher noch nicht gesehen habe.
Also mir ist das Modal-Modul total an mir vorbeigegangen, weil ich konnte mir da echt nichts drunter vorstellen, was das sein soll. Und da habe ich das gar nicht ausprobiert. Ich habe mit dem Zufallsgenerator rumgespielt.
Ja, Peter, da haben wir ja mal einen Negativpunkt gefunden. Der Erklärungstext ist auch sehr, sehr sparsam, du. Da steht einfach nur Modal-Filter.
Ist das alles?
Ja, mehr steht da nicht. Okay, wir haben die Version 1.0.1. Ne?
Also ich habe ja auch das Handbuch bei ChatGPT reingetan und habe ein GPT gebastelt und habe dann Fragen gestellt. Und selbst da wurde mir dann nicht erklärt, was das
du
ist.
Du Fuchs. Du hast ChatGPT trainiert, um dir Fragen zu Myth zu beantworten.
Ja, ich habe das für einige Sachen schon gemacht.
Ja.
Ich habe sämtliche Handbücher reingeschmissen, die ich so habe und andere Sachen.
Er hat sämtliche Kochbücher reingeschmissen, die er so hat.
Das stimmt zwar, dass der, ich habe das gerade mal ausprobiert. Der sagt da tatsächlich nur im Model Filter, da könnte man vielleicht noch mal mehr zu sagen. Aber bei jedem Knopf, über den man geht, erzählt er dann ja schon noch mal ein bisschen mehr.
Ja, aber das erschließt sich jetzt erstmal so nicht.
Aber man muss wirklich in die Anleitung schauen, um dann die Funktion dann auch wirklich zu begreifen.
Ja. Oder man macht das Tutorial entsprechend.
Da wird's auch erklärt.
Oder, also es wird halt auch noch eine ganze Menge, die sind jetzt gerade am Entstehen, ganz kurze, knackige 2-Minuten-Videos, die so verschiedene Aspekte zeigen. Wie kann ich jetzt zum Beispiel aus einem einfachen Klang, den ich jetzt auf der Mandoline geschrammt habe, wie kann ich daraus jetzt zum Beispiel ein Pad machen? Und die Videos sind so aufgebaut, dass sie einerseits halt jeweils dann so eine Sache erklären, aber nebenbei lernt man dann immer auch eine bestimmte Sounddesign-Technik oder etwas Spezielleres irgendwie so kennen. Das heißt also, da hat man dann auch so kurzweilige Videos, die man sich dann einfach mal so nebenbei ein bisschen angucken kann, um noch die Sachen einfacher zu verstehen.
Eine Sache, die mir auch ganz gut gefallen hat, die möchte ich ja auch nochmal herausstellen als ein leuchtendes Beispiel. Liebe Entwicklergemeinde von Software Synthesizer, da dürft ihr euch gerne eine ganz, ganz dicke Scheibe von abschneiden. Und zwar ist das das Responsive Design. Das heißt, du hast unten an dem Software Synthesizer ein Versteller rechts unten, wo du das Fenster groß und kleiner machen kannst. Und der gesamte Bildschirminhalt zoomt automatisch. Ich muss nicht erst durch irgendwelche Menüs mich durchklicken, um die Zoom-Funktion zu finden. Das ist gerade für solche Leuten mit schlechten Augen wie mich, aber guten Ohren, ist das, bin ich sehr dankbar dafür, dass da mal ein Entwickler mitgedacht hat.
Ja, und ich habe...
Dankeschön, Peter. Das ist eine Kleinigkeit, aber die ist so wichtig, wirklich.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass, also zwar können dieses skalieren, alle meine Plugins von Anfang an, aber diese Problematik von Menschen, die in irgendeiner Form vom Sehen eingeschränkt sind, die war mir bei meinem ersten Plugin auch noch nicht richtig bewusst. Mittlerweile habe ich 2 Beta-Tester, die beide, also jeder eine sehr unterschiedliche, aber sehr stark ausgeprägte Visual Impairment haben. Und die geben mir dann auch ganz viele Rückmeldungen. Das heißt, diesmal bei der Auswahl des Zeichensatzes, bei der Auswahl der ganzen Kontraste und wie groß die Elemente sein sollen und so weiter. Irgendwie, da haben die mir dann jeweils die Rückmeldungen gegeben, damit sichergestellt ist, dass man das auch bei schlechter Beleuchtung, wenn die Augen vielleicht schon ein bisschen müde sind oder dann nicht so gut gucken kann, dass man da nicht in die Situation kommt, es ist jetzt irgendwie gar nicht mehr abzulesen oder ähnliches. Mhm. Das finde ich auch ganz toll.
Leute mit Rot-Grün-Schwäche werden auch immer gerne vergessen. Hallo Elektron.
mein Sohn.
Das musste sein.
Mein Sohn ist 11 Jahre alt, der ist jetzt noch nicht der perfekte Beta-Tester, aber der hat halt auch eine Rot-Grün-Schwäche und der guckt mir regelmäßig über die Schultern und kommentiert dann auch irgendwie und also deswegen habe ich zumindest das auch mit auf dem Schirm.
Ja.
Ja.
Na, und ich sag mal so, ich bin stark kurzsichtig und ich komme jetzt in ein Alter, wo auch die Weitsichtigkeit einsetzt, ich bin doppelt gehandicapt.
Das ist gemein, ne? Ich dachte auch immer irgendwie, ich mach mal so eine gewisse Kurzsichtigkeit.
Das ist sehr gemein.
Irgendwann werde ich alt, da wird man ja weitsichtig. Das heißt, zwischendurch muss ich mal irgendwann normalsichtig sein. Und dann, das war eine herbe Enttäuschung, als mir das erklärt wurde. Ja.
Vergiss es. Du kannst einfach dann ohne Brille besser gucken als mit Brille.
Tja.
Ja, das also, Tobi, hast du noch Fragen?
Also ich hätte noch einen größeren Kontext. Also falls wir noch irgendwas, irgendein Rumgenörde machen wollen auf der Oberfläche von MIF, dann würde ich das vorher machen und dann.
Also mich würde nochmal die Engine interessieren, was tatsächlich bei der Resynthese. Ich kenne das Resynthese kenne ich von dem Hartmann-Neuron. Mhm. das war ja auch ein Re-Synthesizer, dem man halt auch Sample-Material
gegeben hat. Hat nur keiner verstanden, wie das Ding funktioniert.
Hat nur keiner verstanden, wie es funktioniert.
Also es ist ein Re-Synthesizer, und weil die Leute wie ein Reh vor einem Auto davor gesessen haben.
Hat sich auch nicht so gut verkauft. War aber eigentlich für die, wann war das? Ende der 90er oder Anfang der 2000er?
Anfang der 2000er war es,
glaube ich. Anfang der 2000er, der Nullerjahre. Ne? War ziemlich innovativ für die damalige Zeit, aber die Rechenpower war noch nicht da. Und
ich habe als kleines Kind damals halt so Keyboards-Zeitschriften, die also manchmal zur Musikmesse, also dadurch der Musikmessebericht 20 Seiten lang war, da war halt immer so, ja, hat man Neuron, jetzt aber wirklich, er funktioniert sogar. Oh, man hat ihn an- und ausgeschaltet und er ist nicht abgestürzt. Großer Non-Lerner.
Die Frage, die ich habe, Peter.
Ja.
Du hast gesagt, in der Anleitung, und du hast es auch vorhin nochmal, eingangs auch nochmal erklärt, Grundlage ist für die Re-Synthese ein FM-Synthesizer, richtig?
Nee, ist nicht richtig. Das war mal die
Ur-Idee, war ein FM-Synthesizer zu bauen.
Genau, okay. Einen ganz kleinen, einfachen FM-Synthesizer, der aber die Möglichkeit hat, sozusagen ein Sample zur Inspiration zu nehmen. Mhm. Und daraus ist dann irgendwann das hier geworden. Und deswegen hat sich auch die Planung halt, also ursprünglich hatte ich, glaube ich, 4 Monate oder so vorgesehen, und jetzt sind es 18 geworden. Also,
wow, okay.
Das so, und was war jetzt eigentlich deine Frage? Sorry.
Meine Frage war, der Kern dieser Re-Synthese, wie funktioniert die? Ist das jetzt, sind da Machine Learning-Algorithmen, die einfach eine stumpfe Analyse machen von dem Ausgangsmaterial anhand von Frequenz und, ich sag mal, Amplitude? Und dann versucht das anhand der vorhandenen Synthese-Engine einfach abzubilden auf 4 Operatoren oder Oszillatoren. Oder wie, wenn du es verraten möchtest, natürlich.
Ja, klar. Nee, da mache ich kein Geheimnis draus. Also tatsächlich, das funktioniert über Machine Learning, und die Klangerzeugung ist gewissermaßen, man hat 4 spezielle Oszillatoren, die haben jeweils so eine Größenordnung 2000 Parameter, und die können jeden beliebigen statischen Ton machen. Also das heißt, die können einen Ton machen, der sich nicht über die Zeit verändert, aber von diesen Tönen, die es gibt auf der Welt, die jetzt wirklich statisch sind, kann er jeden einzelnen Ton machen.
Wow, okay.
Und von diesen Oszillatoren gibt es 4, und die, wenn da jetzt also was abgespielt wird über die Zeit, haben jeder eine Hüllkurve, nur für die Lautstärke, mit, jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube 500, also bis zu 500 Punkten. Ne? Also nichts, was man per Hand editieren möchte. So, und das Machine Learning nimmt jetzt das Sample und sagt, okay, wie kann ich das Sample jetzt am allerbesten approximieren, wenn ich 4 statische Klänge habe, die im Laufe der Zeit in ihrer Lautstärke variieren können, unabhängig voneinander. Das heißt, also das Synthesemodell gibt gewissermaßen die Einschränkung vor, und der Algorithmus ist speziell darauf hingebaut, dass er das dann entsprechend optimieren kann. So, und weil jetzt natürlich kein Mensch Lust hat, tausende Parameter zu daran rumzuschrauben, und das auch nicht sinnvoll wäre, gibt es dann so ein paar High-Level-Parameter, wie man jetzt zum Beispiel zwischen diesen 4 Oszillatoren hin und her blenden kann, damit man andere Signalbestandteile bekommt. Das ist jetzt auch wieder was man schwer in einem Podcast erklären kann, was man aber relativ einfach versteht, wenn man zum Beispiel einen Drumloop oder das Wort Probe-Podcast. Wenn man dieses Wort zum Beispiel aufnimmt und dann einfach da reinwirft und dann da dran dreht, dann versteht man sofort, was passiert. Ja.
So, jetzt haben wir ganz viel geredet. Eigentlich wäre es doch jetzt mal Zeit, so ein Klangbeispiel.
Ach ja, stimmt, genau.
So eine kurze Demo hier mal reinzuwerfen, damit da die Zuhörer einfach mal noch einen Eindruck kriegen, wie sich das dann nachher im Endergebnis sozusagen im Mix anhört.
Ich hab schon gedacht, ihr fragt gar nicht mehr.
Ja, dazu sind vielleicht,
ja.
Dazu sind vielleicht zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, dass alles, was man jetzt gerade gehört hat, ist halt mit Mist gemacht. Also jedes Instrument, auch die Snare, die Geräusche, da ist jetzt nicht irgendein anderes Drumloop oder irgendwas. Und alles sind Presets, die da mitgekommen sind. Also da hat jetzt auch nicht einer noch 150 Stunden dran getüftelt, jetzt dann noch die tollsten anderen Klänge zu machen. Das ist das eine. Und das andere ist, man kann jetzt schlecht in einem 90-Sekunden-Demo die Klangvielfalt, die möglich ist, gut abbilden. Ne? Und, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man jetzt denkt, ach so, das ist ein Synthesizer, mit dem kann man jetzt also solche so Lead-Sounds machen, die sich so ein bisschen gitarrig anhören. Okay. Das wäre so ein bisschen ungerecht. Das kann man. Man kann aber auch noch 1000 andere Sachen machen. Also es ist sehr, also zum Beispiel Abyss ist ja ein Synthesizer, den ich schon speziell gemacht habe im Hinblick auf Drones und Pads und solche Sounds. Da kann man auch andere Sachen machen, aber es ist schon ein bisschen darauf spezialisiert. Muss hingegen hat diese Spezialisierung nicht. Muss ist dafür gedacht, damit nach Belieben Instrumente machen zu können.
Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir haben ja sehr viel über Module gesprochen und dass man halt die auch beliebig verschalten kann, dass die Zuhörer dann auch den Eindruck gewonnen hatten, dass das natürlich, wenn wir jetzt so ein Klangbeispiel bringen, dass das natürlich dann nur ein einziges von unendlich vielen Möglichkeiten ist, wie man mit Myth Klänge gestalten kann und Sounddesign machen kann. Also für mich ist das wirklich ein Modulbaukasten, mit dem man wirklich sehr interessante Klänge machen kann und man kann einfach, wie du schon sagtest, auch in 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren immer noch wieder neue Sachen entdecken. Und ich glaube, du wirst ja sicherlich auch nicht nur bei dieser Version 1.01 bleiben, wird es ja sicherlich auch noch neue Module irgendwann geben, was dir oder was die Community vielleicht auch so an Ideen vielleicht auch nochmal vorschlägt oder.
Ja, also da gibt's eine lange Liste, was es so an Ideen gibt dafür. Und da habe ich mir auch so überlegt, dass es ja vielleicht cool wäre, gelegentlich ein Update zu machen, wo man dann ein oder zwei neue Module mit diesen ein oder zwei Modulen dann vielleicht auch, was weiß ich, 20, 30 Presets, die zeigen, wie man diese Module jetzt mit den anderen kombinieren kann, was man daraus machen kann. Plus so ein kleines Mini-Tutorial, was einem auch einmal zeigt, was jetzt so die wie man das am geschicktesten verwenden kann. Weil so hat man dann einen Synthesizer, den man einmal kauft, wo man dann halt aber doch immer wieder was Neues geboten bekommt, wo man die Palette dann wieder erweitern kann oder wo man vielleicht auch seine alten Klänge nimmt und sagt, okay, da packe ich jetzt nochmal dieses Modul damit rein und bekomme wieder noch einen anderen Klang aus dem Preset, den ich vor 3 Monaten gemacht habe.
Hast du jetzt MIF deswegen auch auf der Webseite so prominent platziert? War das, also beziehungsweise war es eine Entscheidung nach dem Motto, ja, das ist halt das Aktuellste? Oder hast du das gemacht im Sinne dessen, dass das jetzt so ein bisschen, wenn ich es jetzt mal mit beispielsweise mit den Heckmann-Sachen vergleiche, oder da gibt es halt auch Zebra, das ist das absolute Monster. Und dann gibt es halt die normalen Synthes, sag ich mal. Siehst du das jetzt so ein bisschen in diesem Vergleich, dass quasi MIF jetzt wirklich so ein bisschen das Überplugin ist und der Rest so rumfliegt? Das Flaggschiff, genau. Oder ist es einfach so, ja, das ist jetzt halt mal das, was mir gerade aus dem Kopf gefallen ist. Und ich betrachte das jetzt als gleichwertig. Oder würdest du sagen, es ist ein Schritt weiter, wohin? In eine andere Richtung mit einer anderen Mission?
Alle Sachen, die du gefragt hast, treffen zu. Also, es ist aus meiner Sicht schon ein, sage ich mal, Flagship-Synthesizer von dem, was ich bisher gemacht habe. Es ist das Aufwendigste und auch das, was ich, sage mal, in dem Spektrum, was man damit machen kann, wie das Allerweiteste. Nichtsdestotrotz sind die Synthesizer, die ich vorher gemacht habe, dadurch nicht obsolet. Ich kann mit Kult Sachen machen, die ich mit MIF jedenfalls nicht so mühelos machen kann. Oder auch mit Novum kann ich auf eine Art und Weise mit Samples arbeiten, die funktioniert so in MIF nicht. Also da habe ich nicht das Gefühl, das eine umfasst jetzt all die anderen Sachen, sondern da steht es schon daneben. Und dann ist es so, ich habe sehr viel Gedanken mir darüber gemacht, wie dieses Modulationssystem funktioniert, wie man das mit den Modulen machen kann oder diesem Pedalboard, damit man halt keine Kabel braucht und es übersichtlich ist und so weiter. Und auch sehr viel Gedanken darüber, wie das User-Interface funktioniert, dass es halt einerseits unendlich viele Möglichkeiten gibt und andererseits man nicht das Gefühl hat, man ist jetzt total lost, weil man überhaupt nicht mehr versteht, wo oben, unten, rechts und links ist. Und die Idee ist, der Synthesizer, der nach MIS kommt, wird im Prinzip dieses UI-Konzept beibehalten und wird das Modulationskonzept beibehalten, das Konzept mit dieser Expressivität. Und das heißt also, ganz viel von diesem Rahmen drumherum wird erhalten bleiben und nicht nur für den nächsten, sondern auch noch für den danach. Das heißt, es wird irgendwann 3 Synthesizer geben, die von, sag ich mal, diesem User-Interface-Konzept, wenn man einen kennt, findet man sich sofort in den beiden anderen irgendwie zurecht. Und dennoch werden die von dem, was sie klanglich machen und wie man damit arbeitet, halt sind das 3 unterschiedliche Planeten.
Sagt der Mann, der einen kleinen, niedlichen FM-Synthesizer.
Ja.
Ich meine halt nur, weil ich mag eigentlich den Aspekt, den du dir gerade als Indie-Entwickler, das hast du ja auch schon beim letzten Mal erzählt, dass du es halt erlauben kannst, nicht zu sagen, okay, das mache ich jetzt irgendwie so zusammengehörig etc., weil als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, FM-Synthesizer, so ein bisschen was von Abyss, hä?
Ja, nee, das ist so ein bisschen ausgewachsen halt.
Ich hab halt 3 Tage und den Thomas gebraucht, um festzustellen, dass das ein Sampler ist.
Ja. Ich hab's live.
Es ist kein Sampler, es ist ein Resynthesizer.
Ich habe es live mitgelesen und ich musste so schmunzeln.
Ich habe ihm erzählt, so, ja, du kannst einfach Samples reinladen. So, was?
In Caps Lock und Fettschrift.
Tobi ist halt, ich glaube, kein Sounddesign-Mensch, aber du bist begnadet in der Anwendung von dem, was du denn da.
Ich bin halt einfach Sounddesign-Mensch in dem Sinne, dass ich Omnisphere aufmache und wieder zumache und einfach eine Effektkette zu bauen. Das ist meine Art, Sounddesign zu machen. Oder ich habe irgendein Sample, schmeiß da so.
Dafür kannst du Schlagzeug spielen, Gitarre, Klavier und ich glaube noch irgendwie so ein paar andere Instrumente. Ja, das kann ich zum Beispiel nicht.
Aber tatsächlich ist das ein bisschen auch die Zielgruppe. Also es ist eine Zielgruppe, sind natürlich die Leute, die jetzt gerne rumtüfteln, aber die andere Zielgruppe sind tatsächlich die, die sagen, eigentlich möchte ich nur Presets benutzen und ich möchte vielleicht an den Presets noch ein bisschen rumschrauben. Und für die sozusagen möchte ich es möglichst einfach machen. Ja? Ich habe ja vorhin schon mal diesen Workflow beschrieben, wo man dann dieses Freeze verwendet und sein eigenes Sample und dann hat man diese Möglichkeiten. Deswegen gibt es auch diesen Preset-Browser, mit dem man sich so Selektionen wählen kann nach verschiedenen Tags. Und es gibt zum Beispiel dieses Breed, also Brüten, dieses Küken-Feature. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon angeguckt habt.
Mit diesem niedlichen Ei-Logo da, ja.
Genau, und da ist halt die Idee.
Absolut großartig.
Man kann sich jetzt erstmal eine Auswahl von Klängen zusammenstellen über diesen Preset-Browser, wo man sagt, okay, ich möchte Pet-Sounds haben. Meinetwegen dürfen die auch ein bisschen plucky sein, also nehme ich mal auch solche mit dazu. Sie sollen aber eher dark klingen und ein bisschen dreckig. So, dann habe ich so eine Vorauswahl, dann sind da was weiß ich, sagt er, jetzt habe ich 74 Presets gefunden, auf die das zutrifft. Und dann kann ich Breed drücken, also auf dieses kleine Küken. Und der tut jetzt so, als wäre jedes Preset quasi ein Gen und fängt jetzt an, die miteinander zu rekombinieren. Und erstellt jetzt aus dieser Auswahl, die ich vorher getroffen habe, jetzt gewissermaßen ein Zombie-Preset. Das heißt, ich habe so eine Art Luxus-Zufallsgenerator, weil der nicht irgendwelchen absurden Kram, der nicht zusammenpasst, macht, sondern der baut jetzt Bestandteile zusammen aus Klängen, die schon in die Richtung gehen, was ich gerade irgendwie suche. Das heißt, also ich kann Zufall auch so ein bisschen gezielt einsetzen. Und auf diese Art kann man dann halt sich sehr schnell, also in 5 Minuten kriegt man 20 oder 30 Presets, mit denen man brauchbar arbeiten kann und die es halt so noch nicht gegeben hat. Ne? Die halt dann auch nicht der Nachbar in seinem Song auch verwendet.
Ja, oder Christoph van Dalen. Um mal wieder zum Anfang zurückzukommen. Haben wir das überhaupt on-stream schon gesagt? Oder war das Copyright-Geschichte-Dings noch außerhalb?
Ich glaube, das war noch außerhalb.
Okay, anyway, aber es ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil die schwebt mir jetzt schon eine ganze Weile im Kopf rum. Du hast es gerade sehr schön angesprochen mit dem Machine Learning. Die Entwicklungen im KI-Bereich. Also ich weiß noch, wie wir letzten August darüber noch so ein bisschen, also Wir haben es schon ernster genommen. Du wahrscheinlich noch mehr als wir, weil du einfach seit 20 Jahren im Bereich arbeitest. Aber jetzt die letzten Tage, es ging recht gut ab, als Thomas hier einen, wie hieß diese
also wir haben, ich habe
das ein Schnipsel nach dem anderen gepostet.
Auf Gear News ging vor ein paar Tagen und auch auf Amazona und anderen Kanälen ging halt Suno AI über die Kanäle. Und ich habe mich da einfach mal spontan angemeldet und habe mir, man kann ja 5 Songs kann man ja da kostenlos erstellen mit so einem Test-Account. Und ich bin
fassungslos.
Ich bin fassungslos und ich würde mal sagen, so Gebrauchsmusik, so Fahrstuhlmusik oder Werbejingle-Musik braucht man heutzutage nicht mehr komponieren. Also da braucht man keine Musikproduzenten mehr für. Das kann die KI ohne Probleme. Oder so ein Standard-Rap-Song oder so.
Ja,
oder
der Beat.
Oder den Standard-Kram in der Hitparade. Das macht dir die KI mittlerweile in handwerklich anspruchsvoller Qualität.
Ist das es ist wirklich? Jetzt, ja, und das ist jetzt der Wendepunkt, ne? Also das ist...
Ja, genau.
Weil bisher war es so, dass alles, was da rauskam, von der Klangqualität, von der handwerklichen Qualität einfach echt zu wünschen übrig ließ. Und jetzt ist es so auf dieser Qualität von, sage ich mal, so 128 Kilobit pro Sekunde MP3. Ne? Man hört es noch so ein bisschen hier und da. Der Sänger lispelt vielleicht ein bisschen.
Ja, oder die Texte sind manchmal ein bisschen komisch und so, aber...
Aber zum Beispiel die Texte kannst du ja selber vorgeben. Ne? Mhm, die musst richtig. Du nicht auto-generieren lassen. Und was ich erstaunlich fand bei den Texten, auch wenn die inhaltlich vielleicht ein bisschen komisch sind, wie gut er das mit dem Versmaß hinbekommt. Ne? Also und mit der Phrasierung und so. Also da merkt man schon, die Sachen greifen
an den richtigen Stellen auch einen Chor einzusetzen und...
Und die Dynamik von dem Ganzen. Ne? Also ja, genau. Ich habe damit auch gespielt. Das ist erst V3. Das ist V3.
Erst V3. Erst
genau.
V3. Wer weiß, was die mit V3.5 machen.
Genau. Und da, das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo es sehr schwer wird zu unterscheiden, wenn es jetzt, sage ich mal, sich in den Grenzen eines bestimmten Genres bewegt, wo es Vorbilder gibt, kann man jetzt halt Musik erstellen innerhalb weniger Minuten, wo es, sage ich mal, dem durchschnittlichen Hörer und ich würde mal sagen, in einem halben Jahr auch dem Expertenhörer sehr, sehr schwer fallen wird, zu unterscheiden, hat das jetzt jemand gemacht, der sich auskennt, oder hat das jetzt jemand in 5 Minuten mit der AI zusammengestöpselt?
Ja, genau, ja.
Ich denke jetzt, und Sascha wird gleich lachen, ich denke jetzt, Kevin MacLeod ist arbeitslos. Das hätten wir vor 15 Jahren gebraucht, ja, bevor absolut jeder das immer gleiche Gedudel unter seine YouTube-Videos geklatscht hat.
Mit immer den gleichen Text.
Ja, hatte der überhaupt Text? Also der hatte ja...
Der hatte keinen Text, aber du musstest ja in der Beschreibung ihn immer namentlich nennen.
Ja, genau, weil es Creative Commons war. Also das war... Das war so eine, das hat damals so alle vereint. Später waren es so ein paar Sachen aus der YouTube Audio Library, die wir mal angeboten haben. Das glaube ich immer noch tun, oder? Aber das sind jetzt schon andere Zeiten. Und ich denke tatsächlich, da gebe ich dir recht, die Fahrstuhlmusik, die ist über kurz oder lang, sind die Macher der Fahrstuhlmusik oder
alles, was Gebrauchsmusik ist, brauchst du nicht mehr produzieren. Die Leute, die sowas gemacht haben, sind jetzt arbeitslos, auf den Schlag, wirklich.
Also die Leute, die den Lo-Fi to Study and Relax gemacht haben, die haben gut getan, wenn sie jetzt die letzten paar Jahre, wo sie groß Erfolg damit hatten, vielleicht noch in etwas investiert haben, wo der Finanzmarkt vielleicht noch einen Moment gnädiger sein wird mit ihnen. Das ist ja auch alles super volatil inzwischen. Aber was ich mir halt denke, ich sehe es...
Oder Ballermann-Hits, kannst du auch vergessen. Das ist vorbei.
Ich bin mir eben gerade wieder nicht
doch, so das dabei. Ding macht ja auch Ballermann-Hits.
Ja, natürlich. Macht es, aber du brauchst einen Künstler Text dafür, denn Ballermann-Musik lebt davon, dass alle das gleiche Stück kennen. Und das hat ja... Wenn dieses Ding einen Ballermann-Song für dich macht und einen Ballermann-Song für mich und einen für Tobi, dann können wir drei das nicht zusammen besoffen schmettern.
Also die und Zuhörer hören jetzt mal weg. Ich habe eine ganz tolle Geschäftsidee. Lasst uns doch eine Webseite bauen, wo wir die Suno AI als API anbinden und einfach die Leute für den Einwurf von, sagen wir mal, für 3 Euro kriegen sie einen individuell für sie geschaffenen Geburtstagssong. Für die Oma oder sowas.
Aber sie kriegen alle den gleichen vom Machwerk her. Wir tauschen zwei Parts Text aus und dann können ihn alle zusammen mitschmettern.
Richtig, das machst du über ein Formular, da können sie dann ihre Daten eingeben und zack, schon, jeder kriegt dann denselben Geburtstagssong.
Du musst auch nur einmal den Song bauen und jeder muss richtig einfach nur glauben, er wäre gerade exklusiv für ihn.
Also, vor allem, wir können das in 300 Sprachen machen, in 196 Ländern anbieten. Wie geil ist das denn?
Ja, gut.
Stell mir gerade vor, Happy Birthday to you auf Serbo-Kroatisch.
Ja, oder viel Spaß mit der chinesischen Firewall. Nein, aber weißt du...
Happy Birthday ist Copyright geschützt, ne? Das
stimmt, du hast recht. Dann müsste man natürlich dann ein bisschen kreativer werden und sagen.
Ja.
Ja.
Aber ihr versteht, was ich meine, ne?
Also, ja, natürlich.
Also, du kannst das für neue Geschäftsmodelle, könnte man das jetzt nutzen? Also, das wäre jetzt da. Und ich bin mir sicher, dass die das auch als API anbieten.
Man kann es auch für alte Geschäftsmodelle nutzen. Also, wie gesagt, ich glaube, Max Martin kann sich jetzt theoretisch einkoden vor Angst. Mit Taylor Swift im Prinzip auch. Aber jetzt kommt der Punkt. Und ich sage das mit dem Hinblick eines 1975-Konzertes vor ein paar Wochen im Hallenstadion. Suno AI hat nie im Auto auf der Rückbank gefickt. Hat nie Heroin genommen. Hat all diese Sachen, die wir quasi popkulturell zumindest voraussetzen, zu glauben, dass sie der Künstler irgendwo durchlebt hatten. Du kannst diese Gefühle nicht an einen Algorithmus koppeln.
Ja.
Richtig.
Ja, naja, und die Projektionsfläche fehlt. Ein Künstler. Ja. Also
ernsthaft. guckt euch mal um, was da in der K-Pop-Szene los ist.
Ja,
da
gibt's genau. Ja,
da hat ja auch hier, das ging doch auch vor ein paar Monaten durch die Kanäle oder vor ein paar Jahren sogar schon, dass da virtuelle Stars unter Plattenvertrag von Universal genommen wurde. Mittlerweile haben sie den wieder rausgenommen, war wahrscheinlich zu früh, aber das bietet sich an, das jetzt wieder reinzunehmen.
Aber die virtuellen Stars, die sind nicht entstanden, weil man Geld sparen wollte oder weil man es sich einfacher machen wollte. Es ist sogar sehr viel mehr Arbeit dahinter, hinter den Kulissen, um diese virtuellen Stars, um diesen Content zu produzieren. Das Problem, was man hatte, war, dass die realen Stars irgendwann älter werden, dass die irgendwann anfangen, dann vielleicht einen Partner haben zu wollen, und das macht oder die Fanbase nicht mit.
Komische Ansprüche stellen, so mehr Gage wollen oder sowas.
Genau. Und das heißt, da war dann eine ganze Gruppe von Experten dahinter, die genau daran gearbeitet haben, dass diese virtuellen Stars diese Projektionsfläche bieten können.
Und das ist ja überhaupt nichts Neues. Also Hatsune Miku, das ist doch irgendwie 15 Jahre alt, das Phänomen. Und die Gorillas sind bald 30 Jahre alt. Also
Bei den Gorillas sind ja nur Avatare. Ja, dahinter stecken ja echte Menschen. Bei Miku war ja gewesen, dass sie ja wirklich halt der erste Versuch war, von Yamaha halt synthetische Gesang darzustellen.
Nee, Vocaloid gab's ja vorher schon. Das Problem war einfach, dass sie damals, das war einfach der schöne Umstand, dass die Leute plötzlich gecrushed haben auf eine Zeichnung, auf einer Verpackung einer bestimmten Expansion.
Genau, das war nur eine Extension. Wie gesagt, meine Freundin hat ein Rap-Lied gemacht und ich habe den Text genommen und habe dann auch bei Subo reingeschmissen und habe dazu halt einen Prompt geschrieben und das Ding hat natürlich perfekt das Ding ausgespuckt. Ne? Das war ein perfektes Rap-Ding. Und dann habe ich gesagt, mach mal das in einem anderen Stil. Und dann hat er das Lied genommen und hat daraus halt eine Ballade gemacht oder halt so einen schmusigen Kuschelsong. Und erstaunlicherweise hat das jedes Mal funktioniert.
Ist krass, ne?
Aber du hast immer noch keine Projektionsfläche. Und ich glaube halt, dass das, weil wir jetzt am Punkt sind, wo wir, ich denke, wir waren mit der Playlistisierung, mit Spotify und all den Entwicklungen im Internet und so, der letzten Jahre waren wir durchaus mal für einen Moment an einem Punkt, wo wir tatsächlich die Musik für sich sprechen lassen konnten. Also ich kenne Leute, die feiern Songs ab, also Kids, sie bezeichnen das als ihre Lieblingssongs. Und die kennen weder den Künstler noch das Album, die kennen das Cover. Und die wissen halt, wo sie es gespeichert haben. Die wissen vielleicht noch, wie der Song heißt, oder? Und der Künstler ist völlig losgelöst vom Song. Aha. Und der Song wird autark betrachtet. Das war zum Beispiel, ich denke, in meiner Zeit hat das schon so ein bisschen angefangen, weil ich direkt halt quasi so sehen wurde, als das Web 2.0 gerade so am Starten war, so um 2.5 rum. Aber ich denke, gerade bei euch, also Thomas, Sascha, bei Peter will ich das Alter jetzt nicht mutmaßen, aber gerade die halt noch sehr aus einer sehr Rockstar-dominierten Zeit kommen oder wo du halt willig quasi das ganze Produkt auch an eine Projektionsfläche, an einen Künstler gekoppelt hast. Ich denke, das war eine Zeit lang, war das entkoppelt, aber mit dieser AI-Geschichte, ich glaube halt, das kommt jetzt mit voller Wucht zurück. Und warum mache ich das fest? Weil The 1975, das ist eine britische, ich sag mal, Indie-Pop-Band, das sind so eigentlich die klassischen Kids, die mit dem Internet aufgewachsen sind, die sind, glaube ich, Mitte 30 oder so. Die waren, also das ist so ein Quartett, das schon in der Highschool zusammengespielt hat, etc. Waren so 10 Jahre völlig unbekannt, haben sie so eine kleine kultartige Fanbase aufgebaut. Kein Label wollte die. Dann hat ein Kumpel gesagt, hier, ich habe 10.000 übrig, ich mache ein Label. Debütalbum rausgelegt, zack, 1 Million Verkäufe. Was bei denen halt wirklich auffällt, ist, die haben sich ihre, ich denke, die Musik spielt natürlich eine große Rolle, aber die haben sich ihre Fanbase wirklich eigentlich komplett mit ihrem Frontman gesammelt, weil der Kerl halt wirklich einfach schwer einen an der Waffel hat, weil der Kerl die ideale Projektionsfläche für deine, ich sag mal, popkulturell jugendlich konnotierten Sorgen ist, oder der Kerl hat auf der Rückbank gefickt, der Kerl hatte ein Heroinproblem damals, wäre fast krepiert daran. Also, das Ganze ist so dermaßen personenzentriert, ist nicht nur der Frontman, auch so die anderen, oder? Und ich glaube halt genau dieses Feeling, oder? Also, dass du ich weiß nicht, ob das so eine kleine Mädchenthematik ist, weil mir wäre es eigentlich egal. Also wenn mir eine AI diese Musik ausspuckt, würde ich sagen, ja, die ist tatsächlich objektiv gut, oder? Aber das halt immer noch niemand, und da sind wir dann auch wieder bei den Gorillas, das ist niemand, der sich die Idee zusammenbrütet, dass niemand, auf den man die Idee zurückverfolgen kann und sagen, ja, klar, geil, das triggert so ein bisschen den eigenen Künstler in einem, oder? Da baut mir niemand eine Bühnenshow hin, da trinkt niemand auf der Bühne irgendwie aus einer Blumenvase, weil es zur Show gehört, oder? Also diese ganze Randomness, und da sind wir wieder beim Punkt, dass sich die AI immer noch nicht gegenseitig außerhalb ihrer, also ihrer erlernten Muster arbeiten kann. Kommt vielleicht mal, oder? Aber ich habe immer noch den Eindruck, du gibst den Prompt ein und der rechnet sich perfekt zusammen, was der Prompt ist, aber er denkt nicht drüber hinaus. Und die, also, Leute, die das wissen und die das wissen wollen, die sind dann auch fähig, quasi den Künstler vor sich haben zu wollen, oder?
Pass auf, ich will dem Ganzen noch eine Story aufsetzen, um das Ganze. Ich hatte das bei uns auch in einem internen Chat schon gepostet. Es gibt einen Artikel auf backstagepro.de. Da in dem Artikel geht es darum, dass ein 53-jähriger Däne mit KI-generierten Liedern Tantiemen von Streamingdiensten verdient hat. Der ist jetzt von einem dänischen Gericht zu 18 Monaten Haft verurteilt worden. Seine KI-generierten Lieder, und er hat also mindestens so 600, 700 Stück erzeugt. Er ist verurteilt worden, weil er außerdem KI-Tools eingesetzt hat, um die Streaming-Zahlen zu erhöhen und höhere Tantiemen zu erhalten.
Das ist natürlich Win-Win, oder? Auf die Idee muss das mal kommen.
Der Verurteilte verdiente mit diesem Betrug 2 Millionen dänische Kronen, also ungefähr 270.000 Euro, und landete dann damit auf Platz 46 der bestverdienenden Musikrechteinhaber in Dänemark. 18 Monate Haft. Für 270.000 Euro.
Ja, aber das war ja nicht, weil er da KI-Musik gemacht hat, ne? Sondern
nee, weil er die,
weil
die,
er da Betrug
die Streaming, hat. Weil die Streaming-Dienste da betrogen hat, genau.
Ich habe noch eine Frage, lieber Peter.
Ha, okay.
Du hattest vorhin ganz am Anfang darüber gesprochen, dass du halt auch gerne Klänge mit, oder wir alle, mit verschiedenen Eigenschaften, ne? Also mit warm, kalt, rau, spitz, scharf beschreiben. Wenn ich mir so deine Plugins anschaue und das Konzept so, dann kriege ich immer so die Idee von Synästhesie. Also wenn halt mehrere
Synästhesie,
wenn mehrere Sinne miteinander verschmolzen sind. Mhm. Ist das bei dir irgendwie ein Thema oder ist das halt so ein Gedankending bei dir?
Nee, das ist bei mir auf jeden Fall ein Thema. Im Sinne von, ich habe so das Gefühl, also als ich aufgewachsen bin, hatte ich erstmal so einen ganz engen Musikbegriff, ne, was die Eltern oder Lehrer einem erzählt haben, was jetzt Musik ist oder was nicht. Und im Laufe des, je älter ich wurde, umso mehr Sachen erfasse ich als Musik, ne? Das war erst in diesem ganzen akustischen Bereich, also dass man irgendwann hört man, wie der Wind durch die Bäume geht irgendwie und denkt, da ist so eine musikalische Struktur irgendwie plötzlich vorhanden. Ne? Da ist so eine Dynamik, die schwellt auf, die schwellt ab, das hat eine räumliche Positionierung und so weiter. Und das ist für mich auch eine unendliche Inspirationsquelle, wenn ich selber Musik mache, irgendwo so etwas zu nehmen und umzuwandeln. Und je mehr ich das hatte, fiel es mir dann auf, dass ich so, ich sehe irgendwas, was weiß ich, ein Aquarell irgendwie, also häufig sind es so abstrakte Sachen, oder ich sehe so eine Textur von irgendwie etwas und ich denke, ich weiß genau, wie das klingt. Ich habe eine genaue Vorstellung davon, welcher Klang dazu passen würde. Als ob das zwei Seiten von einer Medaille sind. Auf der einen Seite ist es der Klang und auf der anderen Seite im Optischen würde das irgendwie so aussehen. Und das ist so ein bisschen auch so, ich habe eine sehr langfristige Vorstellung, was ich für ein Tool schaffen möchte. Vielleicht in 10 Jahren bin ich soweit. Die Technologie dafür muss ich entwickeln. Ich muss, glaube ich, auch, sage ich mal, den Markt dafür entwickeln, weil wenn das jetzt sich plötzlich manifestieren und aus dem Himmel fallen würde, würde, glaube ich, kaum jemand was damit anfangen können. Und wo ich aber halt glaube, man kann Sounddesign und Musik anders machen, als dass man jetzt 20 Regler hat, so runde Regler, mit denen man jetzt irgendwie hin und her dreht. Das hat auch seine Berechtigung. Und Ähnliches gilt für Noten. Diese Idee, ne, eine Note ein, aus, jetzt die nächste Note ein, aus, das ist alles irgendwie schön und gut. Wenn man als Musiker mit einem richtigen Instrument jetzt Noten interpretiert, dann dichtet man ja auch ganz viel dazu, ne? Man erkennt ja, man hat ein Gefühl dafür, was die Phrasierung ist. Man bringt da die Emotionen mit rein und so weiter. Das ist ja alles nicht notiert.
Genau.
In der Notation ist es sehr binär. Und genauso habe ich das Gefühl, ist die heutige Technologie, auch von Software-Synthesizern, ist halt rudimentär. Und da ist ein Riesenbereich, der offen steht, wie man ganz anders mit Klängen und mit Harmonien und so weiter arbeiten kann. Dazu gehört auch, es gibt eine sehr interessante Arbeit von einem Musikwissenschaftler namens Setaris, der ist allerdings ziemlich unbekannt. Der hat halt so eine Verbindung gefunden, wo er sagt, dass Klang, also Klangfarbe, dass jetzt, also was weiß ich, eine Violine anders anhört als eine Klaviernote, selbst wenn es von der Frequenz das gleiche ist. Also diese Klangfarbe auf der einen Seite und auf der anderen Seite Harmonien oder in welcher Skala ich spiele, ob ich jetzt in Dur spiele, ob ich in Moll spiele oder vielleicht in, was weiß ich, in einer Ganztonskala. Das sind eigentlich nur zwei Enden von einem Spektrum. Und dazwischen ist ein Riesenbereich und das ist aber eigentlich ein Kontinuum. Und das bedeutet auch, dass wir sind es so gewohnt, traditionell Musik zu machen, weil wir halt in diesem binären Konzept denken. Aber so langsam hat man das Gefühl, und die AI macht es ja auch vor, eigentlich hat sich das so ein bisschen erschöpft. Ne? Deswegen fällt es der KI ja auch leicht.
Ja, weil es so klare Regeln sind.
Ja, es sind relativ klare Regeln, genau. Mhm. Und ich glaube, dass da ein Riesenbereich ist, der sich öffnen wird, wenn man die richtigen Werkzeuge hat. Und es stand heute, hat man sie noch nicht.
Frage.
Ja.
Also wenn ich Musik mache, sie aufnehme, ist meine Hoffnung immer, dass ich A, das, was ich an Emotionen transportieren möchte, durch den Aufnahmeprozess am Ende dann auch bei den Zuhörern ankommt. Mhm. Und sie sozusagen dann mit meiner Musik, Achtung, in Resonanz gehen. So als Idee wäre nicht zum Beispiel das Thema Elon Musk Neuralink auch so eine Geschichte, um Klänge, Instrumente, Klangerzeugung zu steuern und vielleicht Emotionen sichtbarer zu machen.
Aber selbst dann
hörbarer.
Ich behaupte, selbst dann brauchst du eine andere Musik. Weil, nehmen wir jetzt mal dein emotionales Vokabular. Da gibt es sehr, sehr fein ausdifferenzierte Stimmungen und so weiter. Und nehmen wir jetzt, um es ein bisschen einfacher zu machen oder klarer zu machen, nehmen wir jetzt mal Instrumentalmusik nur. Ne? Lassen wir mal Text für den Moment außen vor. Also das heißt, du hast jetzt dein komplexes Innenleben oder eine sehr spezielle Stimmung. Die Stimmung, die du ausdrücken willst, ist ja nicht, ich bin traurig, sondern deine Stimmung ist vielleicht die, ich möchte gerne die Traurigkeit, die ich neulich Abend hatte, als mir bewusst wurde, dass es zwar schön ist, dass es warm ist, dass aber andererseits das auch ein Zeichen des Klimawandels ist und ich hatte diesen leckeren Duft vom Grill in der Nase und wurde irgendwie ein bisschen traurig und mir wurde bewusst, dass ich eines Tages sterben werde. Eine total schräge Zusammenstellung, aber sie ist halt genau das Gefühl, was du in dieser Sekunde hattest. So, ja? Mhm. Oder in diesem Moment. Und das hat dich vielleicht stark berührt und das möchtest du jetzt gerne irgendwie in Musik fassen, damit es transportiert werden kann. Aber die Musik, wie wir sie heute kennen, hat gar nicht das Vokabular, um das alles ausdrucken zu können. die Musiksprache, die wir haben, hat, was weiß ich, Dur und Moll, und dann kannst du noch, was weiß ich, ein paar Tensions dazu packen irgendwie, und so kriegst du mit der Harmonie schon mal irgendwie eine ganze Menge hin. Du kriegst ziemlich viel mit sozusagen über das Tempo und die Dynamik, aber bestimmte Sachen lassen sich leicht ausdrucken und bestimmte andere Sachen weniger oder weniger präzise.
Ich habe dieses Wort Resonanz deswegen so betont, weil ich glaube, dass du recht hast, und ich glaube, es gibt ja Studien, es gibt Experimente, das Militär forscht da auch schon lange dran rum, und sie haben, glaube ich, auch schon entsprechende Waffen entwickelt, mit denen man unterschwellig halt ja Massen, zum Beispiel bei einer Demonstration, eine Menge an Menschen, eine Menge X an Menschen in Unwohlsein versetzen kann durch Infraschall.
Die Scheiße, ja.
Okay. So, und könnte mir aber auch vorstellen, dass wenn man bestimmte Frequenzen, die meinetwegen eine Geige erzeugt oder die auch ein Klavier erzeugt, wenn man die identifizieren könnte, dass bestimmte Frequenzanteile vielleicht bestimmte Emotionen auslösen können bei Menschen, und zwar bei allen Menschen, egal welchen Alters, welches Geschlecht, dass das vielleicht eine Ausdruckmöglichkeit wäre, sehr emotionale Musik halt zu kreieren. Genau.
Und ein Beispiel.
Das ist, glaube ich, das, was du meinst, oder?
Genau. So ein klassisches Beispiel haben wir dafür ja, ne? Es gibt die Mollterz und die Durterz, ne? Oder den Mollakkord und den Durakkord. Mhm. Und es gibt diese, sage ich mal, übereinstimmende Resonanz, dass man den Mollakkord eher traurig, bisschen gedämpft irgendwie, jedenfalls im Vergleich zum Dur, der etwas optimistischer. Jetzt ist es natürlich im Detail viel komplizierter, weil ich vielleicht eine Progression habe, bla bla, ja, bla.
Aber im Endeffekt läuft das ja nur darauf hinaus, dass ich ja nur um einen Halbton verschiebe. So mache ich ja oft ja aus einem Dur halt einen Mollakkord. Und alleine nur diese kleine Verschiebung der Frequenzen, der Schwingungen, führt zu einem kompletten Umkehr der Stimmung.
Ja, aber da bewegen wir uns in einem westlichen Zwölftonsystem. Was ist denn mit den anderen Tonleitern, ne? Was die zum Beispiel die fernöstlichen Tonleitern oder
genau.
Klassisches Beispiel, FX Twin arbeitet auch mit mikrotonalen Skalen ganz viel in seiner Musik.
Genau. Und wenn man sich jetzt historisch das anguckt, dann gibt es Kulturen, die da eine ganz andere Sprache, ne? Also zum Beispiel es gibt ja, sage ich mal, in der europäischen, deutschen klassischen Tradition, da haben wir Dur, Moll, und wir haben dann noch diese Kirchentonarten irgendwie. Mhm. Mhm. Wenn wir alles in einen Sack werfen, kommen wir vielleicht irgendwie auf 10. Mhm. Im Indischen hat die Musik Hunderte in vielen, vielen Variationen, und die haben sozusagen eine super fein ausdifferenzierte emotionale oder inhaltliche Bedeutung. Und das heißt, da steht ein ganz anderes Vokabular zur Verfügung für diese Sachen. Aber selbst da ist es so, dass es noch ein relativ fest vorgegebenes System gibt, was jetzt meinen Tonvorrat betrifft. Jetzt gibt's diese Mikrotonalität, und viele Leute haben so das Gefühl, ja, aber Mikrotonalität, das hört sich dann immer so an wie ein Western-Klavier, irgendwie verstimmt. Irgendwie hört es sich nicht richtig an. Es hört sich so an, als spielt da jemand mit einem nicht richtig gestimmten Instrument. Und das ist halt das, was dieser Setaris genauestens herausgefunden hat, wieso das so ist und wo da eigentlich der Fehler liegt. Denn es gibt diesen Zusammenhang, die Physik,
ja,
die wir haben, die sagt, es gibt diese und diese Obertonreihe. Wenn ich jetzt etwas anstoße, dann ergeben sich automatisch bestimmte Resonanzen. Und das bedeutet, ich habe meinen Grundton bei 100 Hertz, dann habe ich die nächste Schwingung bei 200 Hertz, die nächste bei 300 Hertz, die nächste bei 400 Hertz und so weiter. Das ist die klassische Obertonreihe, und die nimmt dann irgendwie ab. Und ob das jetzt ein bisschen mehr so klingt oder so, das sind dann halt die Feinheiten, wie stark das abnimmt, ob da noch ein paar Wellenberge und so weiter sind. Und wenn man das jetzt vorgegeben sieht, dass die Physik diese Kämme mit gleichen Abständen macht, und dann guckt man sich, ja, wie könnte ich denn jetzt verschiedene Noten finden, so dass ich Töne zusammenspielen können, dass Menschen zum Beispiel zusammen singen können, aber nicht nur unisono, sondern auch einen Akkord. Bum, 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 machst du ein bisschen Mathematik und stellst du fest, ja, ich habe eigentlich nur die Möglichkeit, entweder 7 Töne zu nehmen oder 12 Töne und als nächstes ist 18, aber 18 funktioniert schon nicht mehr so richtig gut.
Okay, pentatonisch gibt's auch noch.
Wie bitte?
Pentatonisch.
Genau, pentatonisch. Entschuldigung, ich meinte, ich habe 7 gesagt, ich meinte 5. Mhm.
Aber das folgt ja festgelegten mathematischen Formeln. Ja und dabei ist es ja egal, ob der Grundton dann 440 Hertz oder ja. 432 Hertz ist.
Genau, aber es stammt halt aus der Physik und zwar liegt es daran, dass es einen Klang hat. Wenn ich jetzt, man kann folgendes Experiment machen mit jedem Synthesizer. Man nimmt nur Sinuston und spielt jetzt Akkorde mit Sinuston und wählt sich die wildesten Skalen aus. Dann kann ich plötzlich Harmonien spielen, ohne dass es sich schräg anhört. Und was der Sitaris herausgefunden hat, ist, dass er sagt, wann immer ich eine bestimmte Abfolge habe von Obertönen, und die muss nicht zwangsweise jetzt so gleichmäßig sein wie in dem physikalischen, dann ergibt sich daraus eindeutig mein Tonvorrat. Und der muss dann nicht mehr 12 Töne wohltemperiert sein. Ich kann auch umgekehrt vorgehen und sagen, ich möchte jetzt eine Skala haben, wie was weiß ich, irgendeine, ich teile meine Oktave jetzt in 7 exakt gleiche Bestandteile, also wohltemperiert, nur statt 12-stufig 7-stufig. Wenn ich das jetzt mit einem normalen Klavier spiele, hört sich gruselig an. Ne? Ich kann ja ein Klavierstimmer, kann das so stimmen, aber es hört sich scheußlich an. Wenn ich jetzt aber jeden einzelnen Klavierton, die Obertonreihe, so mache, wie sie für dieses 7er-System machen muss, dann kann ich plötzlich Melodien und Akkorde in diesem Kram spielen. Und das, ich habe dann Experimente damit gemacht und das ausprobiert. Das Verblüffende ist halt, auf einmal kann man Emotionen, also du spielst eine Melodie, die eine Emotion ausdrückt, die sich einfach im 12-Tonsystem nicht ausdrücken lässt. Das ist, du spürst diese emotionale Stimmung, die es in unserer Musik nicht geben kann. Aber da geht es. Und dafür braucht man aber ein Instrument, was genau dieses Kunststück halt macht, dass es die Skalen mit den zugehörigen Obertonreihen verschränkt.
Ja, das geht ja aus der Theorie der Schwingung heraus, dass im Endeffekt alles Schwingung ist. Es gab ja hier diese String-Theorie. Das sind ja auch im Endeffekt ja nur schwingende Fäden. Und darauf baut sich unser gesamtes Universum auf, was sich gesamter Materie halt auf Schwingungen aufbaut. Und das fließt damit ein. Ich meine, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir gerade hochphilosophisch...
Das hat Tesla ja auch schon gesagt. Das ist alles Frequenz.
Hochphilosophisch und ja schon fast esoterisch sind.
Ja, aber an dieser Stelle ist es halt so... Das stimmt, das mag hochphilosophisch und esoterisch sein oder vielleicht auch eine tiefe Wahrheit über irgendetwas offenbaren. Aber ich rede auch von etwas Handfestem, Praktischem, was ich hier im Labor in vielleicht noch nicht toller Qualität, aber wo ich das bereits hören kann, wo ich bereits diese Sachen, also wo ich weiß, dass da etwas ist, was es so nicht gegeben hat und was interessant ist.
Weil es ja klare Regeln gibt dafür.
Und weil es halt außerhalb der Regeln agiert.
Ich finde es total spannend. Ich bin sehr neugierig und sehr gespannt, was du da noch so machst, Peter.
Ja. Ich auch. Ja, also es ist ja nicht so, dass ich... Es ist ja für mich auch eine Entdeckungsreise. Also ich weiß, in welche Richtung ich mich bewegen will, aber es ist auch jeder Tag ein Abenteuer, wo ich auch immer wieder Überraschungen erlebe.
Was ich mich frage ist, hat Peter bei sich zu Hause eine Serverfarm voller Grafikkarten oder einen stinknormalen Desktop-PC?
Ich habe ehrlich gesagt mehrere stinknormale Desktop-PCs, mehrere, aber nicht deswegen, weil ich Computer so toll finde oder weil die so viel rechnen, sondern einfach, weil ich unterschiedliche Ich brauche ein Apple mit einem Intel. Ich brauche ein Apple mit einem Silicon. Klar. Ich brauche einen Windows-Rechner. Und ja, das ist eher so der Hintergrund. Und sonst, wenn ich Berechnungen bräuchte, wo ich das Gefühl habe, da braucht man jetzt irgendwie ganz viele Grafikkarten oder so, würde ich die ganz sicher nicht bei mir hier aufstellen, sondern das würde ich einfach online buchen, stundenweise. Das lässt sich einfach viel, viel besser skalieren. Ja,
es skaliert einfach besser.
Ja.
Und das kannst du sogar bis auf die Funktionen runterbrechen, dass du sagst, ich brauche das jetzt mal für diese eine Funktion, brauche ich mal eben hier 200 CPU-Kerne. Zack, buchst du die mal eben für eine halbe Stunde und dann ist die Funktion durchgerechnet.
Ja, ist auch bei den Preisen ja gar kein Ding, du. Das ist ja stellenweise so billig.
Ja, also mittlerweile. Ich erinnere mich noch, wie Future waren das, glaube ich. Die mussten für irgendein älteres Musikvideo mussten die Wasser rendern. Die haben halt alle ihre YouTube-Kumpels angerufen und denen Schnipsel geschickt und haben gesagt, hey, könnt ihr das bitte mal auf euren Gaming-Bühnen laufen lassen? Und dann haben die sich also quer durch die Bundesrepublik, die waren halt damals noch klein, und die haben sich quer durch die Bundesrepublik von den Kollegen irgendwie einen kurzen Wasserschnipsel zurückschicken lassen, der dann halt gerendert war.
Ja.
Und dann haben die das zusammengesetzt und fertig war. Und das ist keine 10 Jahre her. Heute buchst du dir eine Cloud-Farm.
Genau, und aber auch da ist es ja so, dass dann beispielsweise für diese Modelle jetzt von, was weiß ich, ChatGPT oder Stable Diffusion oder auch jetzt dieses Suno, das ist dann natürlich doch schon wieder, dass dann da mehrere Hochhäuser vollgestopft mit den Hochleistungs Tensor-Chips dann über Monate an sowas rechnen. Ne?
Ja, an die Modelle, ne? An die LLMs, ne?
Ja, genau.
Da rechnen die wirklich verdammt lange dran. Aber später das eigentliche Ding.
Die Inferenz, ja.
Das kannst du tatsächlich auf einer ordentlichen GPU laufen lassen.
Ja.
Das ist unglaublich, also.
Das ist natürlich die Frage, jetzt auch wieder in der Frage der Nachhaltigkeit. Okay, willst du so viel Energie verpulvern für Entwicklung? Aber da beißt sich die Katze dann halt auch wieder in den Schwanz. Oder du willst wohin kommen, also musst du diese Ressourcen auch aufwenden, um irgendwo hinzukommen, damit es dann nachher auf dem NUC eben laufen kann.
Ich finde, das ist eine wunderbare Frage, mit der wir die Zuhörer dann jetzt in das Ende dieser Sendung entlassen können. Danke für diese Überleitung.
Sucht euch mal selber bei ChatGPT, das ist ganz witzig.
Sucht euch mal selber bei ChatGPT, das geht.
Ich bin echt fasziniert davon, wenn man sagt, wer ist der Podcaster Sascha Markmann?
Ich will gar nicht wissen, was ChatGPT über mich weiß oder nicht weiß.
Also.
Vielleicht deprimiert mich das, wenn ChatGPT.
Nein, bei mir hat das.
Herr Notstrom, wer?
Ich bin jetzt, seitdem ich das gemacht habe, bin ich jetzt mindestens 2,58 Meter groß und habe 100 Millionen auf dem Konto. Mhm.
Nicht schlecht.
Respekt. Und dann redest du noch mit uns. Finde ich gut.
Gab's nicht mal diese AI-Geschichte, wo irgendwer ein frühes Stadium des Machine Learnings befragt hat, ja, was ist der normale Mensch? Und dann hat das Machine Learning halt gesagt, ja, der normale Mensch ist sehr reich.
Nee, die Geschichte geht ganz anders. Die Geschichte ist so, die haben halt einen Ansatz gesucht gehabt für künstliche Intelligenz und haben gesagt, wir müssen erstmal Wissen verknüpfen. Also haben sie den tagsüber mit Wissen gefüttert und nachts hat das Programm das Wissen neu verknüpft. Und am nächsten Tag haben sie halt diese Verknüpfung halt mal sich angeschaut. Und irgendwann mal hatte dieses Programm festgestellt gehabt, dass 99,9999 bla 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 7% der Menschheit berühmt sind. Und dann, ja, warum kommt das Programm auf die Idee? Ja, weil das Programm nicht wusste, dass doch 6 Milliarden andere Menschen auf der Welt leben und nur die ganzen berühmten Leute halt aus dem Wissen, aus den Datenbanken kannte. Klassischer Fehler.
Wenn ich mir meinen Freundeskreis und Bekanntenkreis angucke, dann würde ich auch sagen, alle Menschen oder fast alle Menschen machen selber Musik.
Ja, genau.
In diesem Sinne, macht selber Musik.
Schaltet jetzt ab.
Wir hören uns dann wieder, wenn unser Werder-Podcast-Gast und mittlerweile guter Podcast-Freund Peter seinen nächsten sehr kleinen und spektakulären FM-Synth gebaut hat.
Auf den warten wir noch.
Ja, der kommt auch noch irgendwann.
falls es dir zwischendurch zu langweilig wird oder wieder 3 Jahre vergehen, bist du auch gerne zwischendurch wieder gerne.
Dankeschön.
In diesem Sinne, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr Tobi sagen hören wollt.
We're going to Ibiza, back to the island. We're going to have a party. Ich starre hier auf den Tab, der neben dem Studio link ist, und das ist aus irgendeinem Grund, sind da die Wenger Boys. Was ist hier passiert?
Die Wenger Boys?
Tobi, du bist komisch.
Die sind doch auch KI generiert, oder? Peter, du hast das letzte Wort.
Tschüss.
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 Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao.
Ciao, ciao.